Happy Shooting, Folge 249, Waffelschein. Auch in diesen besinnlichen und ruhigen Tagen freuen wir uns wieder, dass die folgende Sendung präsentiert wird von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Aufnahme läuft.
Moment. Ich starte den Brotkasten. Achtung. Fertig und was? Wie war's?
Ach so, den Brotkasten. Jetzt lange Leitung, Groschen.
Boris hat ein Loch in der Leitung.
Wenn jeder so eine lange Leitung hätte wie ich, ne? Es gibt schon Neider.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Geht auch so, ne?
Ja, dazu jetzt noch ein Weihnachtsliedchen. Kling, kling, kling und so.
Wir brauchen noch ein Weihnachts-Intro-Jingle.
Ja, mach doch mal jemand. Leute, ihr habt noch ein paar Wochen Zeit. Es sind ja nur noch irgendwie, Gott im Himmel, 3 Wochen oder so. Und dann ist schon wieder Dingens. Ich muss, oh Gott, meine Geschichte. Oh Gott. Jetzt, ich darf gar nicht dran denken.
Jetzt wird er wieder gläubig. Kaum wird die Zeit knapp, wird er gläubig.
Ah, nee, ich sag das nur so. Ja, Happy Shooting.
Happy Shooting, der Fotopodcast mit dem Chris. Chris, sag hallo.
Chris springt vom Dach. Hallo?
Ja, ist schon gut dressiert, ne? Hört aufs Wort, nicht aufs Erste, aber wie dem auch sei. Ja, und hier ist der Boris auch wieder dabei. Ja, und zusammen sind wir Chris und Boris. Also Happy Shooting quasi, der Fotopodcast. Hier soll es wieder gehen rund um die Fotografie mit Themen, die ihr und wir so zusammentragen. Mit Fragen, die ihr uns bei Twitter stellen könnt. Da ist das nämlich der @chrismarkwart. Möchtest du das mal kurz buchstabieren?
Chris, M-A-R-Q-U-A-R-D-T.
Und der @bnsonic. B-N-S-O-N-I-C. Ja, oder eben auch bei Google Plus. Da ist es auch ganz einfach. Da ist das nämlich der Plus Chris Marquardt und der Plus Boris Nienke. So Plus. Einfach. Ja, ist ja immer so mit Tippen, ne?
Plus.
Ja, Plus. Google Plus.
Oder halt. Ad. Man darf in Google Plus auch Ad machen.
Ad geht auch?
Ja. Das wusste ich von Anfang an. Das war, ja, man muss die Twitter-Benutzer ja quasi heimisch fühlen lassen und so.
Verstehe.
Ja.
Ich finde Google Plus irgendwie blöd. Man kann sagen, also, ich habe schon getwittert, aber ich habe schon Google Plus ist irgendwie.
Genau. Wir sind übrigens natürlich auch wieder live im Livestream. Also wer die Zeit hat, das zu hören, wir nehmen jede Woche normalerweise hier so ab 17, 17.30 Uhr auf am Dienstag und man hört uns auf happyshooting.de/live und da gibt es auch einen Live-Chat und da sind jetzt auch schon wieder irgendwie 26 Leute drin, also nette kleine Runde. Da geht immer quasi so das hinter den Kulissenprogramm, so die Sidelines, die Loge sozusagen, geht da immer so die Diskussion parallel ab und ab und zu schauen wir da auch mal rein. Der Cyrus fragt da gerade, kann man hier keine Fragen stellen?
Nein.
Nee, das wird zu unübersichtlich.
Das finden das scrollt, wir nicht mehr raus.
Das scrollt dann teilweise so dermaßen ratzfatz durch, dass es dass es dann schwierig ist für uns da noch irgendwie das zu tracken. Also Happy Shooting auf Twitter oder auf Google Plus, da könnt ihr die Fragen stellen, die Live-Fragen. Und ansonsten haben wir natürlich auch ein Riesenprogramm in der Sendung. Und gucken wir doch mal, was es heute so gibt. Es gibt heute zum Beispiel eine neue Aufgabe.
Ach so, ja, die wollten wir uns eigentlich auch noch ausgedacht haben. Aber wir haben schon grobe Idee, da fällt uns was ein.
Da fragen wir nachher den Chat rum.
Dann geht es passend zur Weihnachtszeit um Kamerakekse und zum Selbermachen derselbigen.
Ja, der Markus hat mal wieder was zum Thema Weißabgleich gefunden, eine Alternative zum Pringles-Deckel.
Ja, und auch Markus, ich weiß nicht, ob es derselbe ist, hat eine Auflage, hat eine Frage zur Auflösung von Objektiven.
Ja, Sascha hat einen Ausstellungstipp für eine klasse Fotoausstellung in Wien.
Der Frank hat eine Frage zur Belichtungsanzeige im Sucher bei Nikon.
Thomas fragt was zum Thema Pocket Wizards und warum.
Dann gibt's eine knallbunte Kamera, ein Linktipp von Ralf.
Ja, die ist wirklich rund. Wir haben Geschenke bekommen und die werden ausgepackt, live in der Sendung.
Ja, ich weiß auch noch nicht, was drin ist.
Ja, könnte auch eine Paketbombe sein, man weiß ja
nicht. Ja, dann war das die letzte Sendung. Boris weg. Ja, passiert mal. Schwund ist immer. Marco schreibt etwas zu iFi und einem Quenox-Adapter.
Ja, Thomas hat einen Dank und ein Feedback zur Praktika MTL 5 und dem Funkenregen, über den wir mal gesprochen haben.
Gregor und Heiko haben etwas über die Etymologie von Pixelporn. Das ist dann aber, glaube ich, auch der letzte Nachtrag zu dem Thema.
Und der Thomas hat eine Frage zur Geschichte, hat keine Frage, hat eine Geschichte von einem, der auszog, um 50 mm zu finden.
Oh, richtig, das habe ich großzügig übergangen gerade. Sorry.
Jo, aber wir fangen wie immer an mit was, was klappert oder rumpelt oder
sonst Geräusche was. Macht, nämlich diese hier.
Ich weiß, was es ist. Wohl.
Super. Konntest du es ja auch schon lesen?
Nee, habe ich nicht gelesen. Ich weiß natürlich nicht, was es ist. Aber ich war ja am Wochenende mit Moni auf der Fotobörse in Darmstadt. Und da waren auch ganz viele Leute. Also ein dicker Shoutout an alle. Ihr seid alle klasse, die da hingekommen sind. Und das war so ein richtiges kleines Hörertreffen drumherum. Wir haben uns mit manchen noch abends zum Essen getroffen davor und am nächsten Tag dann auf der Kamerabörse rumgerannt und haben uns so diverse Schnäppchen eingeheimst und vieles tolles Zeug, digital, aber hauptsächlich analog dort gesehen. Und es ist immer wieder der Wahnsinn, was da abgeht. Und der nächste Termin ist schon im Kalender vorgemerkt. Es gibt sogar ein ganz kleines Video davon, das tue ich in die Shownotes. So ganz kurz Kamerabörse. Ich schreibe das gerade mal auf, dass ich es nicht vergesse. Ja, nee, war klasse, war Spaß, war schön. Also irgendeine von denen wird es gewesen sein, die wir da gerade gehört haben.
Viele Hörer getroffen dabei?
Ja, also es waren, ich sag mal, locker 10 bis 15 Leute da, die da so vorbeigekommen sind. Auch zwischendurch immer wieder mal so von der Seite jemand so, seid ihr nicht? Und so fand ich klasse, fand ich richtig gut. Also ein Hallo an alle, die wir da getroffen haben.
Ich kenne dich aus dem Podcast.
Ja, richtig. Jo. Also war super. Ich finde die immer wieder klasse, diese Börse, weil das ist wirklich ein Hammer, was da an Ausstellern da sind, wie viele Kameras, was für Zeug man da sieht. Und also ich habe da zum Beispiel das erste Mal eine echte kleine Robot in der Hand gehabt. Das ist eine russische kleine Spionagekamera. Die hat oben so ein Analogkamera mit so einem Federaufzug. Und dann kannst du dann mit einmal aufziehen irgendwie 20 Bilder machen oder so. Mhm. Ohne spannen zu müssen und so Zeug. Die hat man dann so in den Koffer eingebaut und so.
Mhm. Mhm. Schick. James Bond
coole Sache. Grüßen.
Das heißt, nee,
also James
Bond war ja Engländer.
War auf jeden Fall wieder mal sehr, sehr spaßig.
Schön.
So.
Ja, da hat uns der Heiko geschrieben zum Thema Pixelporn oder Porn.
Ich hab's bezweifelt. Ich hab gesagt, ich bin da ja nicht
mit
sicher,
ob das Leadspeak.
Wirklich stimmt
ja,
mit dem Leadspeak.
Wir waren so wegen dem A auch ein bisschen unsicher da drin. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wer uns das letztes Mal geschickt hatte mit der Aufklärung über diesen Leadspeak. Aber egal, das war ein Erklärungsversuch. Der Heiko hat jetzt einen anderen Erklärungsversuch und prompt kam von Gregor ein Audioboo, der in dieselbe Richtung geht. Deswegen sorry Heiko, dass wir jetzt deine E-Mail nicht vorlesen, weil der Gregor sagt genau das, was du schreibst. Und den lasse ich doch einfach mal direkt zu Wort kommen. Hier auch stellvertretend für Heiko. Los geht's.
Hallo, hier ist der Gregor aus Wolkersdorf im Weinviertel. Ich gebe zu, ihr habt euch ziemlich viel Mühe gemacht, um den Pixelporn mit Leadspeak zu verbinden. Aber ich glaube doch, dass die Herleitung ein bisschen eine andere ist. Porn kann im Englischen im Prinzip zwei Bedeutungen haben. Eine Bedeutung davon ist Pfand, wie in Pornbroker oder Pornjob. Nachdem ich aber nicht glaube, dass sich irgendjemand freiwillig einen Kuckuck auf die Kamera klebt, glaube ich, dass es von einer anderen Richtung stammt. Und zwar, wenn man sich die Palette der Sender, Empfänger, Transceiver und so weiter auf der Pixel-Homepage anschaut, wird man feststellen, dass es neben dem Pixel-Pawn auch den Pixel-Bishop, den Pixel-Knight, den Pixel-Rook und den Pixel-King gibt. Alles Figuren aus dem Schachspiel. So ist der King der König, der Rook, der Turm, der Bishop, der Läufer, der Knight, der Springer und der Pawn, der Bauer. Also wage ich vorsichtig die Hypothese vorzubringen, dass der Pixel-Pawn, der am weitesten unten angesiedelte Senderempfänger vom Pixel, wahrscheinlich als Schachfigur konzipiert worden ist. Auch wenn jetzt in letzter Zeit ein Pixel Soldier zum Beispiel rausgekommen ist, der wahrscheinlich nicht ganz in dieses Schema mehr passt. In diesem Sinne, 3, 2, 1, Happy Shooting.
Ja, das klingt doch ganz plausibel. Also Heiko und Gregor, danke dafür und ich denke mal, dass das dann auch wohl wirklich die tatsächliche Herleitung ist.
Man hätte ja einfach mal auf die Website gehen können, weißt
du? Ja, dafür haben wir ja aber Hörer, dass die das mal machen, ne?
Ach ja, danke schön, war klasse. Gut, genau. Also jetzt wissen wir das auch. Das Thema ist jetzt rum, okay Leute,
genau.
Genug, es reicht.
Also jetzt haben wir alle Erklärungsmöglichkeiten und ich glaube, die mit den Schachfiguren ist die am wahrscheinlichsten. Vielleicht ist es auch doppelbedeutend gemeint oder dreifach bedeutend gemeint. Wer weiß.
So,
Thomas hat geschrieben.
Thomas hat geschrieben. Ich lese mal vor. Hallo, Happy Shooting.
Du musst das richtig lesen, ne?
Kommt ja noch. Ganz ruhig. Hallo, Happy Shooting. Oder auch Hallo, Boris. Hallo, Chris. Und umgedreht. Ah, okay. Falls ihr mir den Bodensatz landen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, passt die Erzählform ganz gut, glaube ich. Es war einmal ein Fotograf. In Klammer ich. Also eher nicht ich. Also okay. Der lebte im fernen Frankreich. Dieses Land und die Leute dort gefielen ihm so gut, dass er sich dazu entschloss, eine Festbrennweite zu kaufen.
Soll ich das eigentlich vertonen, während du liest?
Ah, du könntest so ein bisschen...
Komm, fang doch mal an.
Mach doch ab jetzt so ein bisschen...
Fang doch mal an.
Okay. Gut. Es war einmal ein Fotograf, der lebte im fernen Frankreich.
So
wird das nix.
Mach weiter.
Dieses Land und die Leute dort gefielen ihm so gut, dass er sich dazu entschloss, eine Festbrennweite zu kaufen. Das ist das Geräusch für Festbrennweite. Na klasse. Nach langem Überlegen in seinem dunklen Kämmerlein kam er schließlich zu dem Schluss, ja, ein 50 mm für seine 550D soll es sein. Der Fotograf versuchte nun so viele Informationen wie möglich zu bekommen, um die beste Entscheidung treffen zu können. Namen wie der Joghurtbecher tauchten auf und verhalfen ihm zu einem Lacher, als er die entsprechende Happy Shooting Folge anhörte. Nach Wochen des Studierens konnte er seine Auswahl auf zwei Objektive begrenzen. Das Canon 1,4 USM und das Sigma 1,4 EXDG. Schlechte Kunde erreichte ihn bald darauf. Sie erzählte von einem gehörigen Frontfokus des Sigma und schlechter Abbildungsleistung sowie einer bösen Magie, die Farbsäume auf die Bilder zauberte, sobald die Blende mehr geöffnet wurde. Das bringt mich echt durcheinander. Aber auch das Canon blieb nicht verschont und erfuhr, dass dieses bei offener Blende wohl recht weich wäre. Er machte sich also auf die lange und beschwerliche Reise zum Fotohändler seines geringsten Misstrauens, der glücklicherweise die beiden Objektive auf Lager hatte. Leider bestätigte sich der Frontfokus des Sigma ebenso wie die weiche Abbildung des Canon bei F1.4. Als der junge Fotograf beide an seiner Kamera befestigt hatte und ausgiebig getestet hatte, kam er zu folgendem Schluss. Canon, leicht unscharf zwischen F1,4 bis F2. Wenige Aberrationen bei höherer Blendenzahl bis F2 jedoch deutlich erkennbar. USM-Motor mit Gestänge. Preis ohne Streulichtblende ca. 350 Euro. Maximale Blende 22. Gewicht ca. 300 Gramm. Sigma, schlechtere Abbildungsleistung ab F2,8, darunter jedoch schärfer als das Canon. Schöneres Bokeh, Aberrationen ab F2,8 und zunehmend USM-Ringmotor, eventuell Frontfokus bei einigen Modellen, Maximalblende 16, Preis mit Streulichtblende und Transportköcher 420 Euro, Gewicht ca. 500 Gramm.
Wurms.
Schwer. Alles in allem konnte er festhalten. Im Bereich bis F2.8 ist das Sigma die bessere Linse, wäre da der Frontfokus nicht. Danach führt das Canon. Nun zur Frage, die, wie er hoffte, von den beiden Weisen Boris und Chris beantwortet werden könnte. Wie wichtig ist ein 90-100% genauer Autofokus bei Porträts? Lieber zur gewohnten und über nun schon Jahrzehnte bewährten Qualität des Canon greifen oder sich das Bokeh und die Superleistung des Sigma bei F1.4 gönnen? Und wenn er nicht gestorben ist, dann überlegt er wohl noch heute. Vielen Dank für eure Hilfe und die besten Grüße aus Frankreich, Thomas.
Ja.
Thorsten im Chat, du hast es gerade falsch rum. Nicht der Boris liest und der Chris Marquardt vertont, sondern der Chris liest und der Boris vertont. Warum bringen uns verdammt nochmal
das, das klappt in diesem Leben so nicht mehr mit. Keine Ahnung.
Ah, gut. Ja, was sagen wir denn da jetzt? Also. Hast du eine Meinung? Ich habe eine sehr starke, deutliche Meinung.
Du hast eine sehr starke, deutliche Meinung. Oh. Also ich habe das auch verfolgt in vielen Foren. Ich habe das verglichen. Die Tendenz oder die Meinung geht bei vielen dazu, dass das Sigma vermutlich eher ein 50er 1.2 ist, was so ab Werk ein bisschen abgeblendet wird oder so, weshalb eben auch diese enorme Größe da zustande kommt, was aber wohl auch, was weiß ich, ein Grund für das schöne Bokeh sein soll. Ich habe keine Ahnung, wie das noch funktionieren soll, wenn das ab Werk schon abgeblendet wird, keine Ahnung. Es ist wirklich sehr cremig, also das Bokeh ist schöner beim Sigma, dennoch würde ich persönlich bei dieser Überlegung zum Canon greifen, weil Frontfokus geht überhaupt nicht. Vielleicht, wenn dir das Bokeh besser gefällt und du hast die Möglichkeit, das Sigma selber auszuprobieren und du hast an deiner Kamera keine Fokusprobleme, dann nimm es. Also mach halt eine Selektion, ansonsten greif zum Canon, weil ja, der Fokus ist beim Porträt wirklich wichtig.
Ja, und ich habe jetzt auch noch was dazu zu sagen, und zwar bitte, 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 bitte nicht verallgemeinern. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Kameras werden in der Fabrik hergestellt und alles, was irgendwo hergestellt wird, mechanisch, Mechanik hat auch Toleranzen. Das heißt, es gibt kein 100%, das ist die Mitte, sondern es gibt immer so einen, das ist die Mitte plus minus 2% oder so. Es gibt immer Toleranzen für zum Beispiel das Thema Schärfe, wo die Schärfe sitzt und wie genau die da stimmt. Jetzt gibt es bei der Kamera diese Toleranzen und dann gibt es aber bei den Objektiven auch noch die Toleranzen. Und deshalb, und das ist der Grund, warum manche Objektive an manchen Kameras eben einfach nicht toll fokussieren. Das ist mir selber schon passiert mit einem Canon, was war's, weiß ich gar nicht mehr, an einer Canon-Kamera und da waren einfach, schlicht und einfach die Kamera war in die eine Richtung von der Toleranz verschoben, noch völlig innerhalb des Bereichs, wo es noch okay ist, und das Objektiv war am anderen Ende der Toleranz und damit hat es nicht mehr ganz gepasst und der Fokus war tatsächlich nicht ganz da, wohin gehört. Das habe ich dann nachkalibrieren lassen, das hat nichts gekostet. Canon hat das hat meinen kompletten Objektivpark nochmal durchkalibriert mit der Kamera zusammen und es hat dann auch alles gut gepasst. Das gleiche kann einem auch mit Sigma passieren. Das gleiche kann einem mit jedem Objektiv und jeder Kamera passieren. Das passiert unter anderem Kamera- und Objektivverleihern ganz, ganz häufig, dass die eine Kamera, ein Objektiv rausschicken und dann vom Kunden zurückbekommen, dass das Objektiv fokussiert nicht dahin, wo es soll. Und dann kriegen sie das zurück, messen es durch, es ist völlig okay, schicken ein anderes und das passt dann. Also insofern ist das für mich ein ganz wichtiges Indiz dafür, vorsichtig zu sein, wenn man solche Sachen über den billigstmöglichen Online-Händler kauft. Man sollte zumindest in der Lage sein, das dann nochmal umzutauschen oder es eben vor Ort bei einem Händler zu kaufen, wo man es auf die eigene Kamera drauf tun kann, testen kann, gucken kann, ob der Fokus passt, weil dann hat man es schlicht und einfach. Also zum Händler vor Ort gehen und ausprobieren und dann irgendwie online bestellen ist eh nicht fein.
Ja, und hilft dir in diesem Fall dann auch
überhaupt nicht weiter. Und hilft in dem Fall halt überhaupt nichts, weil selbst innerhalb der Marke, selbst wenn man ein Canon-Objektiv auf eine Canon-Kamera drauf tut, ist man davon nicht gefeit und das liegt nun mal in der Natur der Dinge. Das ist nichts Schlimmes, das ist einfach eine Tatsache, weil wenn diese Kameras, wenn die Toleranzen enger werden sollten, also um die Toleranzen enger zu drehen, sowohl bei Kamera als auch bei Objektiv, müssten die Dinger mit dem Preis hoch. Und das wollte er auch nicht. Also irgendwo gibt es halt so diesen Sweet Spot zwischen, naja, es kommen wenig Rückläufer und es passt schon. Aber bei einem 1,4er, 50 für Porträts, ja, da hast du recht, Boris, die Schärfe muss halt das schon muss sitzen. Und da würde ich ganz einfach probieren. Bei der 5D Mark II habe ich die Möglichkeit, auch für einzelne Objektive die Schärfe noch ein bisschen selber einzustellen, also diesen Punkt noch selber zu verändern. Das kann man bei den etwas dickeren Kameramodellen, kann man das tun, dass man sagt, okay, für das Objektiv, und ich denke, das wird sogar auf die Seriennummer des Objektives, also auf das spezielle Objektiv dann eingestellt. Wenn ich das drauf tue, dann weiß die Kamera, ah, ich muss ein bisschen zum Beispiel weiter nach vorne oder nach hinten.
Hilft dir bei dem Sigma-Problem in diesem Fall nicht.
Wahrscheinlich
weil
nicht.
Das nee. Frontfokus-Problem, was ich zumindest verfolgt habe in den Foren, was auch belegt werden konnte, war, dass du abhängig von der Fokussierentfernung entweder einen Front- oder einen Backfokus hattest. Und das kriegst du dann mit den Einstellungen auch nicht mehr hin.
Ja.
Da ist dann irgendwann mal Ende. Und du hast natürlich den Vorteil, wenn du das Canon nimmst, dann kannst du nämlich das machen, Chris, was du gemacht hast. Du kannst das ganze Zeug irgendwo zu Canon schicken und einmal komplett durchkalibrieren lassen. Wenn du da ein Sigma-Objektiv mitschickst, weiß ich nicht genau, was sie tun. Da müsste man dann fragen, aber am Ende werden sie sagen, naja, deine Kamera funktioniert entsprechend der Parameter und was Sigma macht, dann musst du Sigma fragen. Genau. Keine Ahnung.
Also ich habe das Canon 50-1.4 selber. Ich schieße unheimlich gern damit. Ich finde, das ist eines der geilsten Objektive, die ich jemals gehabt habe. Ja, es ist sehr soft bei 1.4, also ganz weit offen. Merkt man schon so Unschärfen und Aberrationen und so weiter. Aber das hat meiner Fotografie und den Geschichten, die ich mit meinen Fotos erzähle, noch nie auch nur irgendeinen Abbruch getan. Also,
ja, das sind so Sachen, die siehst du auch im AB-Vergleich
und so. Ja, lasst euch nicht so also Fokus, okay, ja, der muss sitzen, das sage ich, aber wenn da jetzt die Schärfeleistung erst ab Blende 2 richtig gut ist, na, dann schießt halt mit Blende 2. Also das ist halt bei dem Objektiv bauartbedingt so und damit muss man einfach leben, ganz einfach. Und ich kann damit sehr, sehr gut leben.
Jo. Und grundsätzlich habe ich nichts gegen Sigma. Wie gesagt, ich habe das 12 bis 24, das ist hervorragend bei mir an der Kamera und ich habe auch noch ein altes Tele, so ein 70 bis 300 mit Makro-Ding. Nicht besonders lichtstark, aber erfüllt auch seinen Job, ist hervorragend im Makrobereich. Also ich kann nichts wirklich Schlechtes darüber sagen, habe aber auch noch keine eigenen schlechten Erfahrungen sammeln müssen.
Jo. So, weiter. Der Thomas, anderer Thomas nehme ich an, hat uns eine Mail geschrieben. Die haben wir jetzt aus der Hälfte des Bodensatzes irgendwie rausgepoolt.
Nein, das ist noch lange kein Bodensatz.
Haben wir eine definierte Marke in unserem E-Mail-Silo, so ab wann ist es Bodensatz?
Das kann ich dir nicht genau sagen, aber wir haben
ab definitiv... Ab wann musst du die Mistgabel nehmen?
Wir haben schon noch Sachen, da komme ich mit der Mistgabel nicht mehr ran, nur.
Oh, okay.
Da muss ich von unten dran buddeln.
Schön. Gut, dann liest doch mal vor, was der Thomas...
Der schreibt, hi ihr beiden, durch Zufall habe ich euren Podcast entdeckt und bin total begeistert. Ich habe in der letzten Woche, Klammer, jeden Tag 3 bis 4 Sendungen, mehr über meine Kamera gelernt als in dem halben Jahr zuvor. Vielleicht hätte ich auch nur die Bedienungsanleitung lesen sollen. Egal. Früher habe ich viel mit meiner alten Praktika MTL 5B fotografiert, bin aber durch die digitalen Kameras davon weg. Jetzt habe ich mir endlich eine DSLR-Kamera geleistet und so langsam kommen alle Erinnerungen wieder zurück. Vielen Dank für euren tollen Podcast. 2 Anmerkungen wollte ich noch machen. In einem Podcast hatte jemand über eine Praktika MTL 5 gesprochen und war der Meinung, dass es sich bei der Kamera um einen Nachbau oder so ähnlich handeln könnte. Dem ist nicht so. Die Praktika wurde in Dresden entwickelt und nach dem Krieg weiterentwickelt. Einige Firmen, Quelle und Post, haben ihre Geräte in der DDR eingekauft. Ja, und dann noch ein anderer Nachtrag, nämlich dann hattet ihr mal über einen Einsatz im Funkenregen gesprochen. Es ist grundsätzlich möglich und mir auch schon passiert, bei Arbeiten mit einer Flex, in Klammern Einhandwinkelschleifer, dass sich die glühenden Metallteile in das Glas, also Fliesen oder ähnliches, einbrennen. Das könnte auch mit einem Objektiv passieren. Gruß, Thomas. Jo, da hat er recht.
Jo.
Bei dem Funken, von dem ich zumindest sprach, da ging es um Silvesterknaller und Sprüh und Zeug und sowas.
Mhm.
Da hätte ich jetzt nicht so die Bedenken. Und du hattest dann irgendwie gesagt, dass ihr bei dem Workshop mit den
Steampunks
da auch so Schleiffunken und sowas hattet.
Ja, wobei wir da schon die Kamera nicht in den Funkenregen gehalten haben natürlich. Und diese Funkenregen waren dann auch vorhersehbar. Also da hat sich dann der Feuermensch hat sich dann extra für uns, also wir sind da nicht irgendwo in eine Werkstatt gegangen und da wurde dann irgendwie geflext oder Einhandwinkel geschliffen, sondern wir haben den also wirklich gesagt, so und jetzt mach uns mal Funken. Und dann hat der da Funken gemacht, hat uns vorher gesagt, in welche Richtung die Funken abhauen und entsprechend konnten wir uns positionieren. Also da hatte ich überhaupt keine Bedenken, dass da irgendwo was schief gehen könnte. Und selbst wenn, okay, das ist nicht schön, wenn man was dann irgendwo auf der Linse hat und das sieht nicht schön aus. Bei den meisten Objektiven macht das nichts aus. Also klar, es ist nicht toll, wenn man sowas drauf hat, aber man sieht es in den Bildern in der Regel nicht. Also auch Kratzer auf dem Objektiv vorne nicht.
Gut, verkaufen und kannst du es dann halt nicht mehr wirklich.
Mit dem Verkaufen wird es etwas schwieriger, aber man kann auch bei quasi allen Objektiven beim Hersteller gegen etwas Geld, ja, kann man das Frontelement, also die vordere Linse, tauschen lassen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, wenn man sich mal so Canon Professional Services oder Nikon Professional Services anschaut, die dann irgendwie, wo die ganzen Profis sind, die ihre Kameras ja teilweise echt missbrauchen. Da ist sowas an der Tagesordnung, dass mal ein Objektiv vorne auf die Linse fällt und dann einen Sprung hat und dann muss man halt die Linse ersetzen. Also das ist normal, das machen die quasi täglich. Und dann reden wir von Kostenfaktor, was weiß ich, also bei einem Objektiv, was dann irgendwie 1200 gekostet hat, reden wir dann von irgendwie 1 bis 200, um so eine vordere Linse zu ersetzen. Also das ist dann, für einen Profi ist das auf jeden Fall noch im Rahmen. Also deshalb habe ich da auch nicht wirklich Angst. Wenn das jetzt deine einzige Kamera ist und du bist noch Student, und ja, dann ist das was anderes, klar.
Ja gut, dann wäre aber das so ein Punkt, wo man sagt, da kannst du dann mal einen Filter drauf packen.
Ne? Ja, aber gerade beim Funkenregen hast du halt mit dem Filter das Problem, wenn das kein richtig geiler Filter ist, mit richtig
Geisterbilder.
Also, da hast du halt Geisterfunken, weil dann hast du diese Spiegelungen.
Ich freue mich dieses Jahr schon wieder auf die Fotos, die wir kriegen, mit den Fragen, was da passiert ist, so von Weihnachtsbäumen und Silvesterfeuerwerk.
Ja. Und jetzt stell dir vor, du hast diesen Filter da vorne drauf und der Filter kostet 150 Euro, damit es ein richtig guter ist, auf deinem 77 mm Durchmesserobjektiv oder so, dann kannst du jetzt mal ausrechnen, ob du jetzt den 150 Euro Filter kaputt machst oder das für 200 Euro ersetzbare Frontglas und dafür 1000-mal bessere Bilder hast technisch. Also die Rechnung ist dann nicht mehr so ganz eindeutig für mich. Also für mich ist es, ich gehe da ein bisschen knallharter mit der Geschichte.
Wir sind ein bisschen robuster drauf, was sowas angeht, sagen wir es mal so.
Gut.
Gut.
Der Marco.
Marco hat geschrieben. Soll ich? Willst du?
Mach ich. Das geht an dich, dann lese ich vor.
Okay.
Moin Boris.
Tag.
Ich bin... Ich hoffe, Marco, klingt auch so. Moin Boris, ich bin nachwuchsbedingt momentan 1,5 Wolken hinterher, aber ich möchte noch einen Tipp für die iFi-Card loswerden. Ich nutze die Pro X2, also ein iFi-Modell wahrscheinlich, seit 6 Monaten und bin mittlerweile nach einigen Firmware und App-Updates damit sehr zufrieden. Hui, da muss also schon noch Arbeit reinstecken. Okay. An meiner Canon 5D Mark II nutze ich sie mit dem SD-SDHC auf CF-Adapter von Quenox, welchen ich bei enjoyercamera.com mit eurem super geheimen Geheimcode noch 5% billiger bekommen habe.
Supi!
Aber wir müssen auch keine Werbung machen. Das ist schon passiert. Das ist
schon passiert.
Der Adapter ist vielleicht auch für Nicht-Alpha-User lohnenswert. Ich brauche für meine Canon S95 in Klammer SD, Fuji X100 in Klammer SD und Canon 5D Mark II in Klammer CF bisher immer zwei unterschiedliche Kartentypen, da die SD-Karten in Sachen Geschwindigkeit für alle Nicht-Sportfotografen jetzt wirklich schon brauchbar sind, kaufe ich momentan nur noch SD-Karten nach und nutze die 5D für die 5D den Adapter. Und für die Apple-Produkte ist SD ja auch bessere Wahl, wegen den SD-Card-Slots bei Mac und dem Adapter fürs iPad. Mhm. Mit der Einstellung RAW plus JPEG Small lasse ich nun die kleinsten JPEG-Versionen als Fast-Live-View auf mein iPad streamen. Die iFi-App ist übrigens kostenlos. Das RAW-File liegt zum späteren Export via Kabel nach Lightroom auf der iFi-Karte.
Ah, das kann man also konfigurieren, dass dann nur das JPEG übertragen wird.
Scheint wohl so. Mhm. Das kleine JPEG-Bild reicht bei der iPad-Auflösung völlig aus, um einen ersten Eindruck über Belichtung und Schärfe zu bekommen. Besonders hilfreich ist das für mich bei Makro- und Porträtaufnahmen, da mir das Display der 5D Mark II oft nicht aussagekräftig genug ist. Und ein bisschen Spaß kann man mit der iFi auch haben, wenn man an dieser Szene, wie man an dieser Szene sehen kann. Da hat er, ja, da hat er ein Bild gepostet, das ich natürlich vorher nicht aufgemacht habe, aber jetzt mal eben schnell neben mir aufmache.
Das ist, glaube ich, das Bild im Zug, ne? Ein Panorama.
Ach ja, genau. Sitzt im Zug, hat dann irgendwie eine X100 Wireless Transmitter. Also irgendwie so das Bild und dann das gleiche Bild nochmal. Also wie auch immer, man kann Spaß mit haben.
Jo.
Verstehe ich das. Also es geht und mit dem Adapter geht's. Jetzt wäre natürlich noch hilfreich zu wissen, welche Firmware-Updates du da tun musstest, damit es geklappt hat und ob die auf der Kamera waren.
Ich gehe mal davon aus, jetzt bis auf den aktuellsten Stand oder so.
Ich gehe auch mal davon aus. Ja, nee, dann ist ja interessant, dass das funktioniert. Vielleicht ist das ja dann auch eine Geschichte, die man mal irgendwie workshop-technisch nutzen kann. So Fotos direkt auf dem Bildschirm und so.
Mhm. Müsste man mal gucken. Muss man mal ausprobieren, wie die Übertragungsgeschwindigkeit da ist.
Ach, für Small JPEG wird's reichen.
Ja, mal schauen.
Jo,
gut. PS schreibt dann noch, der Name unseres zweiten Sohnes kam übrigens nicht durch Happy Shooting zustande. Wir hatten doch mal den Fall, dass jemand seinen Sohn nach einem Namen, der in Happy Shooting aufkam, ich glaube ein Hörerkommentar oder sowas, benannt hatte.
Solange die Kids dann nicht Chris oder Boris heißen, ist das okay.
Ja, ich meine, Chris oder Boris ist auch ein blöder Name, ne? Chris oder Boris, aufstehen. Chris oder Boris, komm her.
Mach mal nächsten Punkt hier. Du hast nämlich,
ich hab mal das hier.
Wie ich, ein Päckchen bekommen.
Ich habe hier noch ein Geräuschrätsel, was ist das?
Das ist ein, ja natürlich, das ist ein Cutter, ein Schneidemesser.
Genau.
Ist ja wohl simpel.
Was ist das hier? Das ist das Paket. So,
so klingt ein Paket.
Das ist ein Paket. Genau, ja, das hat uns geschickt. Thomas hat uns das geschickt.
Der Thomas Weller, ich hab's schon aufgemacht.
Du hast natürlich, was du schon wieder aufgemacht.
Oder? Ja, entweder stand nicht drauf, dass es ein Weihnachtsgeschenk ist, oder ich weiß auch nicht.
Na komm.
Ich war halt einfach zu ungeduldig. Oh, und ich kann dir sagen, es ist nicht explodiert.
So, die Spannung steigt. Das ist übrigens ein kleines Paket. Das ist, wie viel Zentimeter mögen das sein? 15 Zentimeter hoch vielleicht so? Keine Ahnung. 8 Zentimeter breit? Nee, nicht mal. Keine Ahnung. Oh, da ist ein Beutel drin.
Haha, jawohl.
Ein Beutelchen. Ich hole den Beutel raus. Sieht fest aus. Das sieht aus wie ein...
So ein Nylonköcher.
So ein Nylonköcher, wie so ein Kamera-Objektivköcher. Mhm. Mit Nylon-Befestigung an der Seite. Mit so einem Henkel dran, okay. Da ist ein Reißverschluss oben, ich mach das mal auf. Aha. Ich sehe einen Objektivdeckel, der mich anlacht. Ich ziehe das mal raus. Ich ziehe ein Objektiv raus. Ich habe ja schon eine Ahnung, was es ist. Ich tue den Köcher mal zur Seite. Ich halte hier ein Objektiv in der Hand, was allerdings...
Das ist nicht schwer genug.
Es ist nicht schwer genug. Es soll eigentlich sein ein Canon-Objektiv, und zwar das L-Objektiv 24 bis 105. Das habe ich ja auch. Aber das weiß ich, dass das schwerer ist. Hier sind auch Schalter an der Seite, die lassen sich nicht bewegen. Ich vermute also, wenn ich jetzt oben den Objektivdeckel aufmache, dass ich hier ein Trinkgefäß vor mir habe. Jawohl. Richtig,
das ist die Objektivkaffeetasse. Ist das nicht geil?
Das ist der Objektivcup. Jawohl.
Wahnsinn.
Geil.
Ich, weißt du, das ist so ein Ding, das kauft man sich nicht selbst, sondern das muss man sich schenken lassen.
Das kriegt man geschenkt, ganz genau.
Ist das geil.
Geil.
Ja,
Thomas,
und,
fettes Dankeschön. Das ist ja geil.
Dann hat der Thomas noch was dazu geschrieben.
Stimmt, hier ist noch was.
Und zwar, er hätte einen entsprechenden erklärenden Kommentar auf Audioboo gestellt mit dem Tag OH-Knollepolle. Ja, und der lässt sich aus irgendeinem Grund nicht öffnen. Also ich finde den nicht. Ich habe auf Audioboo geschaut und es scheint so, dass das Minus, was du da drin hast, nicht tut. Also dass der Tag irgendwie durchgehend sein muss.
Also einfach also, nochmal ganz mit dem Tag Knollepolle ohne O.
Ja, oder mit einem Tag, der keine Sonderzeichen drin hat, dann geht's wahrscheinlich auch. Und dann holen wir den nächste Woche nach.
Ja, natürlich.
In der 500. Folge, die übrigens nächste Woche ist. Also, Thomas, tausend Dank, das ist ja...
Ja, das ist geil.
Ist ja geil. Es ist so,
das ist ja wirklich geil.
Ja, nee, vor allem, guck mal, so, sogar die Fokus- und Zoom-Ringe sind aus Gummi. Also die
ja,
sind so
das
Gummi,
ist richtig,
also
wie echt, richtig das ist gummiert. Total, es dreht sich halt bloß nicht, ne? Doch, das, man kann es durchrutschen lassen.
Ja, aber die zoomt nicht, die wird jetzt nicht größer oder. Ja, und das
mal
ist
einen
hier
doppelten
so,
hier, zoom mal rein.
Ja, und innen ist dann so Edelstahl, so doppelwandig, glaube ich sogar, so ein bisschen. Also,
das kann man sogar?
Ah, ich weiß nicht. Also Kaffee kann man sicher draus trinken.
Aber es ist zumindest hygienisch, also kann man waschen und so. Metallbecher quasi.
Richtig.
Ist ja geil.
Ach so, und natürlich nicht die 500, natürlich nicht die 500. Folge, sondern die 250. Danke, lieber Chat, ich hab's gerade gemerkt. Also nächste Woche, 250. Folge.
Cool.
Gleich vorweg, weil wir jetzt gerade dabei sind, die Folge nächste Woche, ja, so richtig dick was Besonderes. Mal schauen, aber wir haben jetzt nicht irgendwie eine große Riesenaktion geplant, aber wir machen die live.
Das macht er schon wieder Understatement hier.
Ja, ich meine, wir werden jetzt nicht irgendwie jedem Hörer ein Päckchen schicken oder so, aber wir machen die live und zwar abends ab 20 Uhr. Das heißt...
jetzt sind wir schon bei 20 Uhr, vorhin war es noch bei 19 Uhr.
19 oder 20.
Oder 20 Uhr.
Machen wir 20.
20
da
Uhr?
Da können die Leute in Ruhe Abend essen, da kannst du vorher auch noch einen Happen essen.
Also erst essen, dann aufnehmen.
Genau. Damit auch, weil die Beschwerde ist natürlich immer, 17 Uhr Livestream, da fahre ich gerade nach Hause oder da bin ich noch nicht da oder wie auch immer. Nee, also die 250. Folge dürft ihr live hören auf happyshooting.de/live.
Die wird auch nicht aufgenommen.
jetzt nur live. Nein, das war eine Lüge, das stimmt nicht. Und ja, die gibt's live und am besten, wer noch nie auf dem Live-Dingens war, am besten mal vorher hingehen, gucken, was da so ist auf happyshooting.de/live. Da gibt's den Live-Chat und ich werde die Konfiguration für den Server noch ein bisschen aufbohren, damit auch genug Leute streamen können. Momentan sind es 46 Leute, also verdoppeln müssen wir das auf jeden Fall. Also kommt dazu, live, happyshooting.de/live nächste Woche am Dienstag, den 6. Dezember um...
Das ist Nikolaus.
Circa 17 Uhr. Ist da Nikolaus?
Nikolausi.
Ja. Na super, Osterhasi. Ja. gut. Jetzt würde ich sagen, lass uns doch mal einen Blick auf die...
Nee, wir machen erst die Pflicht und dann die Kür.
Erst die Pflicht und
erst
dann die Kür?
Erst die Pflicht, ja, ja.
Ja, was auch immer, dann mach doch mal. Ne?
Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
Jo, diesmal gibt es was mir so richtig gut reinläuft und was ich eigentlich dann auch gar nicht mehr hergeben will. Und zwar habe ich bekommen von Enjoy Your Camera, unserem Sponsor, eine neue LED-Videoflächenleuchte. Klingt ganz toll.
Ich muss jetzt mal erklären, was das ist.
Jo, das ist im Prinzip ist das eine Leuchte, also
und zwar eine flächige, ist klar, aber
Flächenleuchte halt. Mein Gott, was
erklär halt mal.
Was für eine Frage. Ja, das ist die Yongnuo. Oh mein Gott, bla bla bla. YN160 Pro LED Video Light heißt das Ding. Ja, und das ist ja ein Licht, ein Dauerlicht, was eben fürs Video eingesetzt werden kann und es wird befeuert durch einen ganzen Sack voll LEDs. Die Größe, das ist größer als die ich schon mal vorgestellt habe. Das Ding ist so circa 15 cm breit und fast mehr als 15 und über, ich sag mal 15 hoch und 17 breit. Ich messe das jetzt mal so mit den Fingern ab, also bitte keine Gewähr hier, aber voll gepflastert mit weißen LEDs und nicht nur das, sondern es sind auch noch diese sogenannten Barn Doors dabei, also so diese Scheunentore, sagt man, wie man sie so aus dem Videoumfeld kennt, also so vier so Klappen, die man nach rechts, links, oben und unten aufklappen kann. Die sind wiederum silbern und haben so ein Relief, das heißt, man kann die dazu verwenden, diese Leuchtfläche noch zu vergrößern. Dann kommt mit ein ganzes Set an Farbfiltern, das sind vier verschiedene. Das ist einmal so eine Milchscheibe, die das einfach ganze etwas diffuser macht. Dann ist hier eine blaue, die dann die Farbtemperatur runterkühlt. Eine orange, die sie etwas hochwärmt, also etwas anpasst, zum Beispiel auf Glühlicht. Und dann noch so eine leicht rosafarbene. Da gibt es sicher auch noch irgendeine Belichtungssituation oder eine Lichtsituation, für die das passt. Dann gehört dazu noch eine Halterung, mit der man es auch auf ein Stativ tun kann oder oben auf eine Kamera, also auf den Blitzschuh. und ein Handgriff, den man auch noch dran schrauben kann. Das ist so, ja, so ein richtig guter Handgriff mit so einer Metallgestänge unten, was man dann unten hier einklinken kann, damit man es quasi auch so in der Hand halten kann. Und das ist aber noch nicht alles, sondern das Ding lässt sich auch noch dimmen. Da sind also hinten so Schalter dran, da ist ein Testschalter dran, da ist ein Plus-Minus-Power-Level-Schalter dran, unten ein Ausschalter. Und immer noch nicht genug, das Ganze ist noch kompatibel mit allen möglichen Batterien. Welche genau, müsste man jetzt nachschauen, aber da ist hinten so ein Einsatz drin, den man rausnehmen kann. Also da passen so die klassischen Sony-Kamera-Batterien ran. Da passen aber auch ran so Doppel-A-Batterien, also die normalen, so die Walkman-Batterien. 6 Stück kann man da reintun. Also das ist irgendwie adaptierbar an alle möglichen Batteriegrößen und Akkus und so weiter. Also wer eh schon eine Kameraausrüstung zum Beispiel von Sony hat, der hat ziemlich sicher auch passende Batterien für dieses Ding. Ja, und das Ganze gibt's bei enjoyercamera.com. Also das ist so ein Ding, ich will es nicht loswerden. Kommt in einem Etui, das Ganze. Und so in so einem Säckchen, so ein samtiges Säckchen, so ein schwarzes. Und da passt alles Zubehör mit rein. Und sehr kompakt, sehr wertig und
100,
ja, Video,
160 Videolicht. LEDs sehe ich hier.
Deshalb heißt das YN160, okay. Das erklärt natürlich einiges. Hat irgendwie einen 16 Stufen Dimmer drin und ja, würde ich also ohne mit der Wimper zu zucken für auch professionelle Produktion einsetzen. Das ist richtig gut. Ja, und das Ganze gibt es natürlich bei enjoyercamera.com und wer auf auch noch andere Bestellungen 5% haben, Rabatt bekommen möchte, der bekommt das auch, indem er den völlig geheimen Geheimcode auf enjoyercamera.com/happyshooting findet und den dann bei der Bestellung mit angibt. Vielen Dank an enjoyercamera.com.
Jo, dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Ja, ich fand, das passte gerade ganz gut zu dem Geschenk-Gadget. Das war einfach mal das andere Gadget gleich mit abfrühstücken. So, jetzt können wir gerne mal in die neuen Medien gucken.
Ja, jetzt muss ich mal gucken.
Da habe ich hier zum Beispiel eine Frage von HT Show, ob es eine empfehlenswerte iPhone-App gibt, innerhalb der man sich den Happy Shooting Live-Chat, in den Happy Shooting Live-Chat einklinken könnte. Also gibt es eine Chat-App für den IRC. Also da würde ich jetzt wahrscheinlich einfach mal sagen, in den App Store gucken und nach IRC suchen, oder?
Richtig. Ich bin mir sehr sicher, dass es irgendwas gibt, mindestens mal fürs iPad, aber wahrscheinlich auch fürs iPhone oder für andere Smartphones. Also die Chat-Plattform, die drunter steht unter unserem Chat, das ist das gute alte IRC, was schon irgendwie 20 Jahre alt ist oder so, wahrscheinlich sogar älter. Und ja, da gibt es mit Sicherheit irgendeinen Client dafür, aber benutze ich nicht, also einfach mal gucken. IRC heißt das Ding. Mhm.
Gut, dann hat der Krim eine Frage. Und zwar Repros von alten Schwarz-Weiß-Fotos. Wie am besten den Gelbstich in Lightroom korrigieren oder überhaupt? Zunächst mal würde ich sagen, wenn das alte Schwarz-Weiß-Fotos waren und du sie schwarz-weiß haben möchtest, also sprich in Graustufen, dann würde ich einfach in Lightroom auf den Graustufen-Button drücken. Dann hast du nämlich gar keine Farbe mehr drin, dann ist der raus.
Wobei, die Frage ist natürlich, wo kommt der Gelbstich her?
Altes Foto vergilbt halt, ne?
Oder es ist ein Sepiaton und der ist durchaus beabsichtigt. Also viele Analogfotos sind mit Absicht getont. Es gibt eine kühlere Tonung, es gibt wärmere Tonungen. Das ist sogar ziemlich üblich gewesen, ziemlich lange. Das heißt, es muss nicht der Gilb sein, sondern es kann durchaus in der Absicht gewesen sein. Wenn das so ist, dann würde ich den auch beibehalten. Aber ansonsten, ja, Sättigung rausnehmen oder den Schwarz-Weiß-Regler bemühen, das geht dann auch.
Übrigens, als IRC-Chat-Programm wird hier auch wieder das gute alte Colloquy genannt, also C-O-L-L-O-Q-U-Y. Das soll dann wohl auch
Colloquy.
Colloquy. Dankeschön, Colloquy. Nee, da wirst du mehr Recht haben als ich. Also, was Englisch angeht, vertraue ich dir erstmal.
Ich könnte aber auch vollkommen daneben gehen.
Das macht nichts. Dann wenigstens professionell daneben. Ja. Ja, also würde ich halt auf Schwarz-Weiß stellen, wenn es raus soll, und dann ist auch gut gewesen. Border Hype fragt dich, Chris Marquardt, was sind deine neuesten Errungenschaften der Fotobörse Darmstadt? Ich bin mit der Franka Solida 3 happy.
Jo, hast du auch ein schönes Schnäppchen gemacht. Ich habe diesmal gar nicht so viel mitgenommen. Ich habe so ein paar Drahtauslöser und was in so ein bisschen in die Richtung. Eine Großformatkamera war es diesmal nicht, weil da bin ich jetzt ja ganz gut versorgt mit der Chamonix. Aber ich habe mir noch eine kleine Olympus XA mitgenommen. Das ist eine Rangefinder-Kamera, die so kleines Plastikding, die kennt man, die hat man schon gesehen. Die hat so einen Schiebedeckel, den man so auf die Seite schiebt und dann ist das Objektiv offen und dann kann man fotografieren. Die hat einen total erschütterungsfreien Verschluss. Die hat so einen kleinen Fokussierhebel unten, mit dem man so innerhalb von, ich glaube, 2 Zentimeter Spielraum den kompletten Fokusbereich durchschreiten kann. Also da kann man so mit dem Daumen unten mal schnell scharf stellen. Und ja, es ist, wie gesagt, ein Messsucher, also hat so ein Doppelbild, was sich dann so übereinander legt im Sucher, wenn es scharf ist. Und das ist so ein richtig schönes, kleines klassisches Ding, irgendwie aus den 80ern oder so. Und ist einfach vom Industriedesign her ist es gut gemacht. Es macht alles Sinn, was dran ist. Die Funktionen passen, man kann die Blende einstellen und schießt 35 mm und also Kleinbildfilm. Und hat auch so optisch ganz gute Qualitäten, kommt, ich glaube, mit einem, mit einem 45er Objektiv und habe ich schon länger mal beäugt, habe ich mal bei Micha von Spürsinn gesehen und seit da war ich angefixt und das habe ich mir jetzt gekauft, gebraucht.
Sehr schön. Störabstand hat eine Frage, das geht eigentlich auch ein bisschen raus an die Hörer. Ob es im Bereich Frankfurt-Main einen Hörer oder eine Hörerin gäbe, bei dem er mal eine 5D Mark II testen könnte. Soll auch nicht umsonst sein.
Aha. Also Störabstand, STOER Abstand auf Twitter. Wer was weiß, schreibt ihm doch.
Korrekt. Die Alternative wäre halt diverse, was heißt diverse, so viele gibt es ja nicht. Aber es gibt ja so Leihfirmen, wo man sich so etwas ausleihen kann. Da kann man sich nicht nur Objektive leihen, da kann man sich auch Kameras leihen. Lens Avenue zum Beispiel fällt mir da ein.
Zum Beispiel. Ja, aber wenn man einen netten Menschen dafür irgendwie auf einen Kaffee einladen kann oder
viel
so,
schöner.
Dann ist genau. Das doch viel, viel schöner.
Also wenn wir hier Hörer zusammenführen können.
Genau. Wäre das schön. Der John Fehrer möchte wissen, werden die Teamleader des Dresden Workshops angemessen in Weihnachtsmann-Outfit die Teilnehmer maximal motivieren? Haben wir nicht vor, glaube ich, oder? Bringst du deinen Bart mit?
Der wächst
jetzt. Also wenn wir jetzt am Wochenende
sitzt die Frage, ob ich mich vorher noch rasiere oder nicht.
Also so ein Weihnachtsmannbart kriegst du nicht mehr hin, das sage ich mal.
Na, was glaubst du, was ich für einen Bartwuchs habe? Wenn ich mich nicht dreimal am Tag rasiere, dann stolper ich.
Wir haben übrigens gestern noch einen Teilnehmer auf Dresden bekommen. Wir haben noch einen mehr. Also finde ich klasse. Also auch wer jetzt noch ganz schnell, vielleicht so irgendjemand aus dem Livestream oder so, noch schnell sich anmelden möchte, es geht noch.
Also schon noch so voll werden, ne? Und sollte er wirklich voll werden noch der Workshop und sollte es auf dem Weihnachtsmarkt ein Kostüm käuflich zu erwerben geben, dann verspreche ich an dieser Stelle, dass ich es anziehen werde und für euch posen werde.
Das ist ein Wort. Das will ich sehen.
Da brauchen wir aber noch ein paar Teilnehmer.
Ja, das kriegen wir auch hin. Nee, wer möchte, also auf happyshooting.de/workshop gibt es eine ganze Reihe Sachen. Da gibt es unter anderem mittlerweile auch offen für die Registrierung die Spielzeugladen-Workshops. 3 Themen im März, Schwerpunkt Mensch, im Juli Schwerpunkt Equipment und im November Schwerpunkt Licht. Dann den Foto- und Pferd-Workshop von Boris im September
1.2.
in Hatten. Und die Absolut-Analog-Workshops in Tübingen. Der erste fühlt sich gerade ganz prächtig. Also der im Februar, Ende Februar, kann noch ein paar Teilnehmer, aber ist schon deutlich über die Hälfte voll. Also finde ich ganz klasse, wie das ankommt. Ja, dann demnächst noch der Nordheim-Workshop online und der Berlin-Workshop online, Street. Und ja, schaut euch da einfach mal um. Da gibt es ganz viele tolle, interessante Sachen. Und wie gesagt, auch der Dresden-Workshop ist noch ist noch buchbar. Also wer da noch schnell mit rein möchte, wir sind im World Trade Center als Hauptquartier, werden uns 2 Tage lang beschäftigen mit Fotografie, mit schwierigen Lichtsituationen. Wir werden am Abend des ersten Tages auf den Striezelmarkt gehen, der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands, unglaublich traditionell, riesengroß, viele, viele Leute. Und werden da ja mal so ein bisschen die Genres mischen, ein bisschen Streetfotografie bei Nacht machen und bei schwierigen Lichtverhältnissen. Und wir lernen, wie das geht. Also ihr werdet hinterher wissen, wie ihr auch in ganz abgedrehten Lichtsituationen gute Belichtungen hinbekommt und gute Bilder hinbekommt. Und ja, das tun wir in Dresden jetzt am Wochenende 3. und 4. Dezember. Und geht auch einfach auf happyshooting.de/workshop, da gibt's eine ganze Menge Informationen.
Da steht das auch alles beschrieben und da geht dann auch klar hervor, dass beim Foto- und Pferd-Workshop nicht zwingend Pferde fotografiert werden. Ja. Steht aber alles da beschrieben.
Ist übrigens auch ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk, also falls ihr irgendwo noch für jemanden ein Weihnachtsgeschenk braucht, na, Workshop und so, geht also alles, können wir alles organisieren. Machen wir auch regelmäßig, also jetzt kommen schon wieder die ersten Fragen nach Workshops zum Verschenken.
Jupp, sind schon eingetrudelt.
Jo, mal kurz rüber auf Google Plus, das war jetzt gerade von Twitter alles. Jetzt
lass mich einmal refreshen, wobei inzwischen kann ich das auch nebenbei locker
machen. Mach das
machen.
Doch einfach
nebenbei. Ich habe ja hier voll Highspeed wieder hier.
Ja, nur wenn der Nachbar nicht gerade Pornos guckt, ne? Thomas hier, Meier, hallo ihr beiden, wann muss man denn nun den Crop-Faktor einrechnen bzw. beachten? Wirkt ein 50mm Objektiv am 1,6er Crop wie ein 80er in Sachen Zeichnung und Darstellung oder bleiben die Eigenschaften erhalten und es wird nur ein Ausschnitt genommen? Das ist die erste Frage, Antwort?
Ja, es wird ein Ausschnitt genommen. Übrigens in Sachen Zeichnung und Darstellung ist das sogar völlig egal, welche Brennweite du hast, denn das, was du meinst, ist glaube ich Perspektive, also sprich Stauchen und Strecken. Das bestimmst du allein durch deinen Standort. Solange du vom selben Standort aus fotografierst, hast du immer dieselbe Zeichnung und Darstellung. Du hast nur einen anderen Ausschnitt. Das muss
an dieser Stelle nochmal klar gesagt werden. Das heißt, du könntest auch einfach zoomen und da würde halt sich der Ausschnitt verändern, aber nicht die anderen Geschichten. Zweite Frage, die er hat, muss der Crop-Faktor bei Blende und Depth of Field, sprich Schärfentiefe-Bereich, mit in die Berechnung einbezogen werden?
Ja, das ist immer so eine gute Frage. Ja, muss mit eingerechnet werden, was die Schärfentiefe angeht. Nein, was die Blende angeht.
Gut. Robert Ulmer, nur der Ausschnitt. Ein 50er bleibt ein 50er. Ach ne, er schreibt ihm da zurück. Doff hängt, also Schärfentiefe hängt nur von Brennweite, Blende und Entfernung ab.
Ja, ist korrekt, aber da du den Ausschnitt stärker vergrößerst, also wenn du wieder wir gehen immer davon aus, dass das Foto nicht nur gemacht wird, sondern dass es dir hinterher auch betrachtest. Und da kommen wir dann in den Circle of Confusion und da spielt noch viel mehr eine Rolle. Also ein klares Jein.
Ja, und wenn man es ganz ernst nimmt, dann hängt die Schärfentiefe eigentlich nur von der Entfernung ab.
Ja.
Okay, ja, lest mal Feininger. Das ist, tut's nicht.
Nein,
das
tut's
sehr,
nicht.
Sehr, sehr gut, aber sehr trocken. Ne?
Ja, und teils irreführend.
Der Wilfried Müller, hallo Chris, hallo Boris. Ihr hattet in den letzten Folgen mal das Thema Foto und Kunst angeschnitten. Ich will hier nicht über Geschmack und Wert diskutieren. Allerdings habe ich mich gefragt, was da eigentlich mit den Millionenerträgen ersteigert wird bei Gursky, Struth unter anderem. Der einzelne Print, alle Verwertungsrechte oder was? Bei einem Ölgemälde kann ich das eher nachvollziehen. Habt ihr eine Ahnung? Ich weiß es nicht wirklich, aber ich gehe davon aus, dass es tatsächlich um den einzelnen Print geht, um das, was man da anfassen kann. Ich
gehe auch davon aus, dass das Unikat gekauft wird. Also es gibt, gerade bei Gursky ist es ja so, dass er riesengroße Ausbelichtungen macht. Und ich gehe davon aus, dass bei diesen Verkäufen es eben genau dieses eine Exemplar gibt. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass er einfach mal sagt, ach, dann mach ich halt noch eins.
Ja, aber das ist, da kommt natürlich dazu, dass dieser einzelne Print dann wieder in einem Kontext gesehen werden muss. Nämlich in diesem Fall ist es eines aus einer Serie von irgendwie 7, 8, 9 Bildern. Und die sind auch nur in dieser Auflage gemacht worden. Das heißt, wenn ich jetzt als Käufer irgendwo was kaufe und das ist eine, was weiß ich, eine Edition mit einer 10er Auflage oder sowas, und die 10 sind dann verkauft, dann kann der Künstler nicht hinterher einfach sagen, nur dann mach ich nochmal 10 und verkauft die zum gleichen Preis, weil das würde dann einen Wertverlust einläuten. Also, wie gesagt, das Kunstbusiness, komplizierte Geschichte.
Genau, ist ein Business voller Missverständnisse. Christoph Schulz fragt, hallo Boris und Chris, ich habe einen Epson R2880 Drucker. Momentan habe ich allerdings keine Möglichkeit, mir ICC-Profile mit Hilfe eines Kolorimeters anzulegen. Allerdings bietet zum Beispiel Hahnemühle auf der Homepage ICC-Profile für verschiedene Drucker-Papier-Kombinationen an, unter anderem auch für meinen R2880. Kann ich diese mit gutem Gewissen für den Druck auf den entsprechenden Papieren nutzen? Welche Unterschiede gibt es zum selbst erstellten Profil? Vielen Dank für den großartigen Podcast. 321, Gruß Christoph. Ja, kannst du?
Das aber.
Naja, kann er erstmal machen, also da geht ja nichts kaputt dabei und in vielen Fällen sieht das Ergebnis auch besser aus als vorher. Bieten übrigens viele Hersteller an, nicht nur Hahnemühle, auch teilweise von günstigeren Papiersorten gibt es da auch ICC-Profile zu laden. Der Unterschied ist, dass dieses Profil in der Regel ja mit einem bestimmten Drucker gemacht wird. Da war mal eine Tinte drin, da ist ein Papier eingelegt worden und jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Papierhersteller das im Griff hat, dass das Papier immer wieder sehr identisch ist. Also da reden wir eher von Nuancen. Es ist aber so, dass ein R2880-Drucker und ein R2880-Drucker, also zwei identische Geräte nebeneinander, eben nicht zwingend auch identisch die Farbe mischen.
Ja, das ist das Gleiche wie mit den Objektiven vorhin. Es gibt halt Herstellungstoleranzen. Und zwar, ich behaupte mal, sowohl bei den Papieren mit Schichtdicken, die sind zwar klar, aber die müssen innerhalb von einem gewissen Toleranzbereich gemacht werden. Auch bei der Tinte gibt es mit Sicherheit Toleranzbereiche,
bei Tinte habe ich selbst Qualität schon erlebt. Angeht.
Mhm. Ja, und beim Drucker eben auch. Und wenn diese drei Toleranzen dann in irgendeiner Form in die eine oder andere Richtung laufen, dann können da auch Unterschiede passieren.
Genau. Klar. Aber es ist tatsächlich so, dass in den meisten Fällen wir hier wirklich von Nuancen reden. Das Richtig. Mag sein, dass man die auch im AB-Vergleich deutlich sehen kann, dass man sagt, oh, das sieht aber ein bisschen kühler aus, das sieht ein bisschen wärmer aus, da sind die Schatten ein bisschen besser durchzeichnet als hier. Aber du bist in jedem Fall gut beraten, ein ICC-Profil von Hahnemühle oder ähnlichem zu nehmen, wenn du das entsprechende Papier benutzt. Ist in jedem Fall besser, als komplett ohne Profil zu arbeiten.
Ja, Martin Kaluza, welche Kamera empfiehlt ihr für Streetfotografie, wenn man möglichst unauffällig auch aus der Nähe Personen fotografieren möchte? Also zum Beispiel im Stil von Vivian Maier. Ja, ich glaube, das hängt immer so ein bisschen auch mit der Person zusammen, die du selber bist. Weil ich kenne durchaus Streetfotografen, die mit einer dicken 5D Mark II oder noch größer durch die Gegend laufen und damit auch irgendwie Leute fotografieren und das hinbekommen. Und es gibt Leute, die mit einem iPhone Leute fotografieren und regelmäßig blöd angeguckt werden deshalb. Das hängt also ein bisschen von dir selber auch ab, wie du es machst. So die kleinen klassischen Street-Fotografie-Kameras, das sind halt die Messsucher-Kameras, die Rangefinder, die nicht so ganz so dick daherkommen. Also im analogen Bereich, zum Beispiel die Olympus XA, die ich mir auf der Fotobörse geholt habe, die wäre dann ein ganz gutes Beispiel dafür. Im Digitalbereich, naja, das meiste, was irgendwie kompakt ist, ist natürlich da auch ein bisschen hilfreich, aber wie gesagt, dann hast du wieder Nachteile, die Kompakten haben, dass sie zum Teil nicht so schnell auslösen oder dass du nicht so detailliert die Sachen einstellen kannst oder dass es schwierig ist, vorzufokussieren und so weiter. Komm doch mal auf einen Workshop nach Berlin zum Beispiel. Dann machen wir Street.
Genau.
Also generell ist das wirklich abhängig vom Einzelnen und es gibt durchaus man kann durchaus auch mit einer dicken Kamera Leute so fotografieren, dass sie es nicht mitkriegen. Also, das mache ich regelmäßig.
Jo. Er weist übrigens auch noch auf einen Tipp hin, hier an den Christoph, der gerade die Frage hatte mit dem Epson-Drucker. Ja, es gibt Firmen, also Dienstleister, die Profile erstellen. Das funktioniert in der Regel so, dass du eine Datei bekommst, die du ausdrucken musst. Und dann schickst du den Ausdruck wieder zur Firma zurück. Und dann haben die eben ein Kolorimeter und erstellen dir ein ICC-Profil, was du dann runterladen kannst.
Ist übrigens, ich hatte auch schon den Fall, ich habe ja hier so einen Color Monkey, der Bildschirm und Drucke kalibrieren kann. Und da habe ich auch schon mal bei einem Papier das nicht hinbekommen, ein gutes Profil zu machen. Also da war dann das runtergeladene Profil besser als mein eigenes. Also da lag aber dann letztendlich natürlich an mir. Also ist aber auch eine Sache, die muss man auch dann erstmal ausprobieren und testen und so weiter.
Jupp. Jürgen Meinelt?
Jürgen Meinelt.
Hi ihr beiden. Habt ihr Tipps, wenn sich mal nicht das Motiv, sondern der Fotograf bewegt? Zum Beispiel fotografieren aus fahrendem Zug oder es bewegen sich beide, zum Beispiel Radrennfahrer vom Beifahrersitz eines Motorrads fotografieren. Herzliche Grüße, macht weiter so. Jürgen.
Belichtungszeit möglichst kurz halten. Weil wenn du dich bewegst und das Motiv sich auch noch bewegt, dann ist halt wirklich irgendwo speziell aus Fahrzeugen, naja, dann holpert es halt auch mal. Also da würde ich sagen, kurz halten. Ansonsten, weiß nicht, fällt dir noch was ein?
Ja, wenn, das ist jetzt eine sehr undefinierte Fragestellung, würde ich sagen. Also wenn ihr zum Beispiel den Eindruck erwecken möchtest, dass ein Fahrzeug sehr schnell gefahren wird, also irgendwie so Produktfoto für ein Auto, ja, dann nicht irgendwie versuchen, das Auto mit 80 fahren zu lassen und du aus dem Kombi hinten raushängend mit 80 vorne weg und so, sondern ganz im Gegenteil, montier die Kamera schön auf dem Auto. Da kannst du auch so ein kleines Stativ nehmen und das hinten auf die Ladeklappe oder sogar aufs Auto selber draufstellen. Und dann schiebt ihr die Fahrzeuge. Also du bewegst die Kamera in der gleichen Geschwindigkeit. Das kann auch auf dem Skateboard sein oder sowas. Das bewegst du vorne weg. Und das andere Fahrzeug wird von hinten angeschoben oder eben von vorne unauffällig gezogen. Das Seil kannst du wieder wegretuschieren und die Person, die hinten schieben, siehst du unter Umständen nicht. Und das ist ganz langsam nur die Bewegung, aber du hast dann eine längere Belichtungszeit. Und wenn die Bewegung von Kamera und Fahrzeug genau identisch ist, dann verschwimmt der Hintergrund eben sehr extrem und das sieht hinterher so aus, als wäre es rasend schnell bewegt worden. Das wäre so ein Tipp.
Der Thomas Dürselen schreibt, hallo zusammen, war gerade mal kurz im Livestream, funktioniert gut, aber ich höre doch lieber zeitversetzt. Also bis Donnerstag.
Ja, wir hören uns.
Völlig klasse, wir hören uns.
Hallo Thomas.
Der Christopher T. Tim, ich höre jetzt auch zum ersten Mal Happy Shooting Live. Meine Frage habe ich schon getwittert, aber genial, dass man die Antworten jetzt fast sofort bekommt. Ich hoffe nur, dass der Stream den Heimweg übersteht. Danke, 3-2-1 Happy Shooting. Ja, du hörst mobil. Die Bitrate ist so gering, das müsste eigentlich klappen, wenn du nicht wirklich durch tiefe Funklöcher fährst.
Ja. U2-Kunden beschweren sich da gerade massiv über Verbindungen, aber das ist ein anderes Thema.
Der Michael Grundler noch, Farbfilter für die analoge Schwarz-Weiß-Fotografie bei unterschiedlichen Objektivdurchmessern lieber mit der Hand vor die kleineren Objektive halten oder mit Adapterring festschrauben, auch wenn dann die Störlichtblende nicht mehr daran passt. Festgeschraubt hat man halt die zweite Hand frei zum Fokussieren und so weiter. Natürlich könnte man jeden Filter für alle Objektivdurchmesser kaufen, aber das wird zu teuer. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also wenn ich fotografiere und zum Beispiel eben so bei Landschaft mit dem Grauverlauffilter arbeite, um den Himmel runter zu dunkeln, den halte ich schon mal durchaus einfach von Hand davor, weil es ganz einfach irgendwie, weil ich ihn halt nicht bei allen Bildern brauche und weil es mir dann zu umständlich ist, da vorne irgendwie einen Filterhalter drauf zu machen. Wenn ich Farbfilter benutze bei der analogen Schwarz-Weiß-Fotografie, also zum Beispiel so ein Orange-Filter, um mehr Kontrast im Himmel zu bekommen, da habe ich auch so Folienfilter, die ich beim Großformat dann auch einfach davor halte. Auch das funktioniert prächtig. Musst halt ausprobieren, ganz einfach, ob es passt oder ob es nicht passt. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, du willst den ganzen Tag mit diesem einen Filter unterwegs sein, dann ist vielleicht Adapterring eine bessere Möglichkeit. Ja,
also wenn du jetzt halt irgendwie zum Beispiel ein Porträt-Shooting machst oder so und du machst mehrere Aufnahmen, aber du weißt, du willst irgendwie einen Orange-Filter davor haben, dann ist es natürlich sinnvoll, der ist fest, weil dann brauchst du einfach auch mal beide Hände oder willst das Model mal dirigieren oder willst die Schärfe von Hand nachführen. Das ist ja sonst nervig. Wenn das so eine Gelegenheitsgeschichte ist, wenn man ein bisschen rumexperimentiert, da bin ich auch zum Davorhalter geworden und finde da eigentlich die so Filterscheiben, also so rechteckige Filterscheiben, ganz praktisch. Die nimmt man sich halt ein bisschen größer, hier so von Cookin und Konsorten. Nimmst halt etwas größere Filterscheiben, dann kann man sie auch davor halten, ohne dass der Daumen zu sehen ist. Da habe ich leider zu spät dran gedacht, deswegen habe ich, ich glaube, das P-System habe ich, das passt so gerade vor meinen 77er Durchmesser. Wenn man es von Hand hält, muss man schon genau aufpassen, wie man hält. Ich habe allerdings auch keine Farbfilter jetzt für Schwarz-Weiß-Geschichten, aber zum Beispiel verschiedene Grauverlauffilter und die halte ich dann einfach so davor.
Ja, übrigens noch ein Lob von Anke Altermann zum Livestream. Das klappt ja fantastisch, ausgezeichnete Tonqualität. Nun fehlt nur noch das Bild. Grüße aus Kalifornien. Man hört uns in Kalifornien.
Jo, Kalifornien.
Ja, nee, das
Blue.
Bild gibt's so schnell erstmal nicht, weil wir haben ja ein Gesicht, ein Radiogesicht, ne?
Ja, das hast du schön gesagt.
Ne? Also, machen wir das. Man kann uns sehen auf vielen Fotos oder live auf den Workshops oder irgendwelchen Hörertreffen. Das reicht uns dann auch.
Ich bin ja auch so ein Leo Laporte-Hörer. Hier, so This Week in Tech und solche Sachen, MacBreak Weekly. Und die machen ja auch immer mehr mit Video. Und ich habe mir das wirklich mal angetan, habe mir mal so ein Video angeguckt. Aber die meisten sitzen halt so wie ich jetzt hier auch, mit dicken Kopfhörern, das Mikrofon direkt vor der Fresse. Das heißt, das ist todlangweilig. Also es nutzt euch wirklich nichts. Da könnte ich auch ein Archivbild einblenden. Das wäre schöner.
Ich finde das mit dem Kopfkino teilweise viel schöner. Stellt euch doch einfach was Tolles vor. Zum Beispiel habe ich mal wieder keine Hose an, ne?
Schon wieder nicht.
Ja, das hätte man jetzt im Video eh nicht gesehen, weil es ist unterm Tisch, aber okay. Ah, so.
Ja.
Oh,
der Ralf hat
im Chat kommt ein lautes Ah!
Jetzt hast du sie alle vertrieben, das hast du jetzt davon.
Sei mal schuld.
Der Ralf hat uns einen Link-Tipp geschickt und zwar fragte, ob wir schon mal über diese Kamera berichtet hätten. Gruß 321 Happy Shooting, Ralf. Ich glaube nicht. Und selbst wenn, das ist ruhig auch einen zweiten Blick wert. Und zwar geht es um eine voll verkleidete Spiegelreflexkamera. Ich glaube, es war eine 7D. Oder sie ist
ja, die ist irgendwie bunt bemalt, aber sehr bunt.
Und das ist ein Design von, ich glaube, es ist eine Frau, PJ Linden.
Ja.
Ich weiß nicht genau, womit das da verziert ist.
In der Detailaufnahme sieht man, dass es Farbe ist.
Ist es wirklich Farbe oder sind das solche Aufklebteile?
Nee, es ist Farbe, es ist aufgemalt.
Weil das ist völlig abgefahren. Also ich habe da auf der Webseite andere Designs gesehen von Schuhen, also von Damenschuhen, die auf diese Art und Weise verziert sind. Und hier ist es halt mit einer Kamera gemacht worden und Regenbogenfarbe, ja, über das gesamte Gehäuse inklusive Objektiv komplett verkleidet, so mit lauter kleinen Pünktchen. Sieht halt aus wie beklebt mit so kleinen Perlen oder irgendwie sowas.
Ja, nee, sie tupft das mit so Farbfläschchen auf. Da gibt's ein kleines Video auf der Website, wie sie das macht.
Okay. Und,
das sind so Farbfläschchen mit so
also Düsen vorne dran. Ist so eine bestimmte Technik, die dann diesen Look gibt irgendwie.
Genau, sie nennt das Future Preservation Technik.
Okay.
Also es ist lustig anzuschauen.
Also das Ding ist jedenfalls abgefahren. So eine Kamera gibt es, glaube ich, kein zweites Mal.
Und ich behaupte, du traust dich auch nicht, mit so einer Kamera in die Öffentlichkeit zu gehen.
Ich schon. Die Frage ist bloß, ob du damit unauffällig Street Photography machen kannst.
Unauffällig? Ja, im Kindergarten.
Karneval Rio oder Kindergarten.
Genau. So, jetzt müsstest du mal den Abspielknopf finden, weil der Thomas hat uns was geschickt.
Hallo Boris, hallo Chris, Thomas Weller hier aus Nordfriesland. Eine Frage zu Pocket Wizards.
Moment mal. Thomas Weller, ist das der mit dem Geschenk, wa?
Das ist er, ja, aber das ist nicht der Audioboot zu dem Thema.
Das ist nicht der Audioboot zu dem Thema, das ist eine Frage.
Genau.
Hallo Boris, hallo Chris, Thomas Weller hier aus Nordfriesland. Eine Frage zu Pocket Wizards. Vielleicht eher sogar die Frage für Boris, weil er dauernd davon erzählt, dass er welche hat.
Dann schieß mal los, Thomas.
Und zwar möchte ich mir auch welche zulegen und ich würde gerne wissen, Boris, warum hast du dir die Pocket Wizards gekauft oder nach welchen Kriterien hast du das ausgewählt? Es gibt ja verschiedene. Es gibt diese Pocket Wizard 2, die jetzt keine Kameraautomatiken berücksichtigen. Und würde gerne wissen, warum du dir die geholt hast und nicht die anderen, die es mittlerweile gibt, die diese Automatiken unterstützen. Gibt da ja folgende Gedankenansätze. Man würde seine Blitze immer gerne manuell aussteuern, mhm, und zwar unterschiedlich. Und daher ist es eben halt egal und man braucht diese Automatik nicht. Oder damals, als du sie gekauft hast, gab es die einfach noch nicht. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Oder du willst diese teuren Systemblitze nicht benutzen und weiter mit deinen recht günstigen Nikons arbeiten. Also würdest du dich heute anders entscheiden oder würdest du das nochmal genau so machen, wie du es jetzt schon entschieden hast? Und dann die letzte Frage, hast du dir die Europa-Version gekauft oder hast du dir die in den Staaten gekauft, respektive mitbringen lassen oder wie auch immer? Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank natürlich für euren Podcast. Ich bin ein Hörer der Stunde 1 und freue mich jede Woche, dass neuer Content von euch kommt. Herzlichen Dank und
da war die Aufnahme zu Ende.
Ja, dann vervollständigen Sie diesen Satz.
Vervollständigen Sie diesen Satz, ja. Und verwenden Sie nicht das Wort Sonne. Warum auch immer. Ich habe mir...
du siehst mich grübeln. Ja, genau. Ja, warum hast du dir die Pocket Wizards geholt?
Ich muss gerade mal die Fragen der Reihe nachsortieren, wie ich das noch im Kopf habe. Warum habe ich mir die Pocket Wizards geholt? Ich hatte vorher ganz billige China-Kracher, die Cactus V2. die fand ich sehr gut für den Anfang und die haben hier bei mir in-house auch ganz gut funktioniert, so bei ein paar Porträt-Shootings und sowas. Als ich dann mit mehreren Blitzen gearbeitet habe, habe ich dann aber dann doch gemerkt, dass sie nicht so zuverlässig waren, wie ich sie gerne gehabt hätte. Also wenn ein Blitz mal aussetzt und du benutzt auch nur diesen einen Blitz, das ist nicht so schlimm. Es ist schon, kann schlimm sein, aber es ist für mich erstmal nicht so schlimm, solange ich kein Geld damit verdient habe. Wenn du aber jetzt drei Blitze einsetzt und immer mal setzt einer aus, dann fängt es an, nervig zu werden. Also musste was Besseres her. Und ich hatte dann schon gelesen, dass eben diese Pocket Wizard 2 extrem zuverlässig sind. Blöderweise musste ich sehen, dass sie extrem teuer sind. Also habe ich noch ein anderes System vorher ausprobiert. Das war auch deutlich zuverlässiger, aber als ich dann eben einen richtig gut bezahlten, was sag ich richtig gut bezahlten, als ich einen bezahlten Job hatte und ich wollte draußen eine bestimmte Szene aufbauen, hatte ich zwei Probleme, nämlich erstens, dass sie manchmal einfach so ausgelöst haben, ohne dass ich es wollte, was blöd ist, weil als ich es wollte, war der Blitz dann noch nicht wieder voll einsatzbereit. Und zum Zweiten, ab einer gewissen Distanz, die ich jetzt nicht so übertrieben weit fand, waren sie auch nicht mehr zuverlässig. Und so konnte ich genau das Bild, was ich machen wollte, nicht machen. Habe ich mich geärgert, habe das natürlich dann anders gerettet, habe das Bild anders gelöst, aber hat mich geärgert. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt scheiß der Hund mal drauf, ich kaufe jetzt die teuersten und wehe, die bringt's jetzt nicht. Ja, und dann habe ich mir die Pocket Wizards geholt, habe ich drei Stück geholt und zwar in Deutschland gekauft, also Europa-Version. Und habe dann hier einen Test draußen bei mir gemacht und war so dermaßen begeistert von Zuverlässigkeit und Reichweite, dass ich gesagt habe, yes, das ist es. Die mit ETTL-Unterstützung gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, hätte ich aber auch nicht genommen, denn erstens sind die nochmal einen Zacken teurer und zweitens arbeite ich aus verschiedenen Gründen nicht TTL. Das würde jetzt hier im Detail zu weit führen. Ja, und natürlich habe ich sowieso günstige Blitze, da lebe ich ganz gut mit. Ich habe die SB26 mir geholt, da waren sie noch relativ günstig. Inzwischen hat David Hobby das auch überall rumposaunt, dass er die ganz gut findet und ich blöderweise auch. Und warum auch immer, wahrscheinlich eher wegen David Hobby als wegen mir, sind die Preise bei eBay doch arg gestiegen. Aber es gibt ja viele Alternativen. Also zum Beispiel Yongnuo Blitze sind relativ günstig und es gibt noch andere Nikon Blitze und was weiß ich, alte analoge Dinger. Und die kann man damit ganz gut, wenn man sie manuell einstellen kann, eben auch benutzen. Ja, würde ich heute wieder so machen. Allerdings, wenn du jetzt kein richtig dickes Budget irgendwie hast oder keine bezahlten Job hast, die dir das irgendwie wieder refinanzieren, würde ich heutzutage auch mal einen ernsten Blick auf die Yongnuo RF602 legen. Findest du auch bei mir auf nsonic.de im Blog einen schönen Vergleich. Die haben mich von Zuverlässigkeit und Reichweite glattweg umgehauen. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist da enorm. Ich persönlich würde sie wahrscheinlich nicht nehmen, weil ich es unangenehm finde, dass Sender und Empfänger unterschiedliche Batterien benutzen. Das ist aber jetzt wirklich ein persönliches Pingel-Ding von mir. Ich habe es einfach ganz gerne, dass ich überall dieselben Akkutypen drin habe. Und die Pocket Wizards arbeiten mit AA-Akkus und so kann ich in Blitzen und in Funkauslösern im Sender wie auch im Empfänger, weil es ist ja alles beides Sender und Empfänger, immer dieselben Akkus benutzen und wenn mal irgendwas leer ist, greife ich einfach in die Tasche, ziehe neue Akkus raus und weiß, die passen. So, das war der Grund.
Sehr schön.
So, dann hat der Frank eine Frage, ne?
Der Frank fragt, hallo Boris und Chris, ich bin ein treuer Hörer eures tollen Podcasts, weiter so. Seit langem beschäftigt mich die Frage zur Belichtungsskala meiner Nikon D7000. In Klammer, das Problem tritt auch bei anderen Modellen genauso auf. Ich hoffe, meine Frage verschwindet nicht im Bodensatz und ihr könnt vielleicht etwas, in Klammer Blitz, Klammer zu, Licht ins Dunkle bringen. Meine Frage dreht sich um die Informationen der Belichtungsskala im Sucher bei Blitzaufnahmen. Bei Verwendung einer digitalen Spiegelreflexkamera von Nikon in der Betriebsart Zeitautomatik, das heißt auf A, mit einem Nikon Blitzgerät wird im Sucher die Belichtungsskala angezeigt.
Langsam. Pass auf, das ist so viel Technikabkürzung müssen wir für die Hörer langsam nochmal aufbereiten und für mich
okay,
auch.
Okay, also Zeitautomatik.
Du hast eine Nikon Spiegelreflexkamera, die stellst du auf A. Das heißt, du wählst die Blende vor und die Kamera wählt automatisch die Belichtungszeit.
Jo. Alles klar. Also dann wird, wenn ein Nikon Blitzgerät oben auf der Kamera sitzt, im Sucher die Belichtungsskala angezeigt. Mhm. Bei Aufnahmen ohne Blitz ist alles ganz normal und verständlich. Man kann an der Skala bequem eine Unter- oder Überbelichtung erkennen.
Das wird ähnlich sein wie bei der Canon wahrscheinlich.
Nehme ich an. Sobald aber ein Blitz ins Spiel kommt, egal ob interner oder Aufsteckblitz, sieht die Sache anders aus. Im Sucher wird bei Aufnahmen mit Blitzlicht häufig Unterbelichtung angezeigt, obwohl die Fotos dann gut belichtet werden.
Ah, okay.
Zu diesem Effekt habe ich leider nichts in den Handbüchern gefunden. Ihr seid zwar sicherlich mehr mit Canon verbunden, aber vielleicht seid ihr bei einem eurer Workshops auch schon mal darauf gestoßen. Könnt ihr als alte Strobist-Experten hier weiterhelfen? Danke und viele Grüße, Frank.
Da habe ich ja einen Grundverdacht.
Ich habe auch einen Grundverdacht, aber mach du doch mal.
Willst du mich erstmal ins Messer laufen lassen?
Ich kann auch, ich habe kein Problem.
Also pass auf, ich
vermute... Soll ich? Ja? Nee, mach.
Nee, mir egal.
Mach schon.
Also ich vermute ja mal, dass diese Skala dort immer den Belichtungswert des kamerainternen Belichtungsmessers anzeigt.
Und zwar auch, wenn du ohne Blitz schießt.
Egal, ob du mit oder ohne Blitz liegt, es ist immer der gleiche Wert, nämlich das, was reinkommt an tatsächlichem Licht. Das Blitzlicht kommt ja nur ganz, ganz kurz mal rein, aber diese Belichtungsmesser, der arbeitet ja permanent. Wenn man jetzt mit Automatikblitzen arbeitet, also mit ETTL oder ITTL-Blitzen, dann ist es so, dass vor der Aufnahme ein Messblitz abgefeuert wird. Die Kamera misst dann das von diesem Messblitz reflektierte Licht und berechnet es dann in die Belichtung ein, in die endgültige Belichtung, wird dann die Belichtungszeit vermutlich nochmal variieren bei so einer Automatik und dann das tatsächliche Foto machen und dann wirklich auch blitzen. Das heißt, solange der Blitz gerade nicht leuchtet, wird dir dein Blitzbelichtungsmesser logischerweise eine Unterbelichtung anzeigen, weil ja zu wenig Licht in die Kamera kommt und das fehlende Licht mit dem Blitzlicht kompensiert wird. War das so einigermaßen verständlich?
Ja. Das ist ungefähr das, was ich auch erzählt hätte.
Ja, ist ja gut.
Also, würde ich mir da... Und was passiert, wenn er tatsächlich eine Unterbelichtung anzeigt? Naja, der Blitz wird dann den Vordergrund aufhellen und der Hintergrund wird halt ein bisschen absaufen.
Ganz genau.
So wie früher. So, man kennt das ja bei Blitzen, dass der Hintergrund so ganz weg ist und vorne halt irgendwie das weiß geblitzte Pfannkuchengesicht. Würde dir dann eben auch passieren. Ganz einfach.
Jo.
Ja, der Sascha hat uns einen Ausstellungstipp geschickt. Den kannst du mal kurz abspielen.
Hallo Boris, hallo Chris, da ist der Sascha aus Wien. Bin gerade an einem Transparent bezüglich einer Henri Cartier-Bresson-Ausstellung im Kunsthaus Wien bis Ende Februar vorbeigefahren. 3-2-1, Happy Shooting!
Jo, das ist doch mal ein Tipp, ne?
Auch mit Musik im Auto wahrscheinlich. Lohnt sich. Henri Cartier-Bresson, einer der Mitbegründer des Street-Genres. Und einer der Mitbegründer der Agentur Magnum, den man vielleicht auch irgendwo schon mal gehört hat. Lohnt sich auf jeden Fall. Hab schon Ausstellungen gesehen. Und wer in Wien ist oder Umgebung, dort ins Kunsthaus gehen, Cartier-Bresson-Ausstellung anschauen. Gute Fotografie.
Gut. Jo,
der Markus.
Ganz kurz noch, weil ich es im Chat gerade lese, beim kurzen Blick, zum Thema Yongnuo, Funkauslöser 602, 603. Ja, es gibt schon einen 603, das heißt aber nicht zwingend, dass er besser ist. Ich persönlich finde ihn nicht besser. Ich würde weiterhin zum 602 raten, weil der 602 zum Beispiel ein Stativgewinde hat und man das Ding somit ganz einfach auf ein Lichtstativ schrauben kann. Das hat der 603 nicht. Gab noch irgendwas anderes, was mir gerade im Kopf nicht so richtig anklingeln will, was mich auch gestört hatte. Aber nur weil die Nummer größer ist, heißt das nicht, dass es auch besser ist.
Nur gut. Der Markus schreibt, hallo Boris, hallo Chris, in der letzten Folge hattet ihr während den Rumors erwähnt, dass manche Objektive eine gewisse Anzahl von Megapixeln nicht auflösen können. Was genau habt ihr damit gemeint und woher weiß ich, dass, wenn ich für meine 5D ein neues Objektiv kaufe, das die 21 Megapixel auflösen kann? 3, 2, 1, Happy Shooting und danke schon mal.
Haben also, wir so nicht gesagt, es ging um die Rumors zu Nikon, zur D800 glaube ich. Dass die wohl 36 Megapixeln kommen sollen, wobei inzwischen schon nicht mehr so klar ist, ob es wirklich 36 Megapixel in der Fläche sind oder ob es 3x12 untereinander sind. Da gehen die Gerüchteküche noch auseinander. Da haben wir gesagt, wenn das Objektiv das überhaupt auflösen kann.
So. Aber Tatsache ist, es gibt Objektive, die können eben nicht so viel auflösen. Das kannst du dann sehen, wenn du zum Beispiel mit dem Objektiv ein, sagen wir mal im schlimmsten Fall, das Objektiv ist einfach nicht scharf genug, um mehr als 10 Megapixel aufzulösen. Nur mal theoretisch. Machst ein Foto mit 10 Megapixel, dann machst du das gleiche Foto nochmal mit 21 Megapixel. Und wenn du dann das 21 Megapixel Bild runter verkleinerst, hast du genau die gleiche Schärfe. Und also
manche Objektive sind auch nicht, wenn du dich dann in die 21 Megapixel reinzoomen würdest, würdest du nicht mehr Details
sehen. Würdest du nicht mehr Details sehen, genau. Das heißt, die Detailschärfe des Objektivs ist halt manchmal nicht gut genug.
Also die Optik wird gemessen in Linienpaaren, da gibt es Auflösungstests. Also das ist jetzt natürlich wirklich für Pixelpieper wichtig. Wenn du mal so auf, wie heißt diese große Objektivvergleichseite?
Irgendwo
fällt mir noch ein. Jedenfalls da fotografieren sie diese Testcharts und Siemens-Sterne und so weiter. Und diese Sterne sind halt hochauflösend gedruckt und du weißt halt an jedem Punkt genau, wenn du den Abstand dieser Linie, es ist mal schwarz-weiß, schwarz-weiß, dann wenn du diesen Abstand noch klar definiert im Bild hintersehen kannst, dann weißt du, dass es diese Auflösung erreicht. Damit kann man so etwas messen, wobei das ein bisschen tricky ist, mit einer Spiegelreflexkamera, mit einer digitalen zu messen, weil vor dem Sensor wieder so ein Anti-Aliasing-Filter ist, der das Bild per se unscharf macht, damit eben das Bayer-Mosaik darunter gleichmäßig mit den Lichtinformationen versorgt wird. Mhm. Das heißt, das Objektiv kann durchaus höher auflösen als das, was man hinter einer Kamera sieht. Das ist dann sinnvoll, wenn man das mit einer Digitalkamera macht, wo dieser Anti-Aliasing-Filter nicht davor ist. Also wenn du irgendeine Kamera mit diesem Foveon-Sensor hast zum Beispiel oder wenn du eine umgebaute Kamera hast, wo das Ding runtergerissen wurde. Oder ein Hasselblatt. Ja, was kostet die Welt? Also man, das ist Pixelpieperei, aber der Punkt ist einfach, man kann diese Auflöse Flut irgendwann einfach nicht mehr sinnvoll mit Informationen belegen. Und das ist einfach, da haben wir uns ein bisschen Sorgen drum gemacht. Das kann unberechtigt sein, aber...
Oh, es ist aber bei manchen Sachen halt durchaus berechtigt. Jetzt habe ich zum Beispiel, ja, im Scannerbereich, Flachbett-Scannerbereich, merke ich es immer wieder. Auch da ist eine Optik drin und dann schreiben die da unglaubliche Zahlen an Auflösung drauf auf die Kiste. Und in Wahrheit ist die Auflösung dann teilweise nur ein Viertel oder weniger von dem, was auf der Packung steht, weil... Ja, weil das halt die Auflösung von den Sensorzeilen ist, die Scanzeilen, aber da kommt eben allein durch die schlechte Optik oft viel, viel weniger davon wirklich an. Also ist schon eine Tatsache, ist schon ernst gemeint. Ja, aber wie gesagt, macht euch da nicht so viel Gedanken drüber. Es geht um Fotografie und es geht nicht um die schärfsten Pixel der Welt, weil das langweiligste Bild mit dem schärfsten Objektiv ist halt dann das schärfste langweilige Bild. Also, ja.
Ja, also bei den 21 Megapixeln der 5D habe ich jetzt noch nicht so wirklich Sorgen. Bei den 36 würde ich langsam anfangen, stutzig zu werden. Und wenn mir dann irgendwann mal einer sagt, er baut einen Kleinbildformat-Sensor mit, weiß ich nicht, 50, 60 Megapixeln, dann würde ich das doch in Zweifel ziehen, ob das die normalen Optiken wirklich bringen.
Gut. Der Markus schreibt, liebe Happy Shootianer. Shootianer.
Mhm.
Gut. Als treuer Hörer eurer Sendung ist mir in der Folge 244 zu dem Thema Alternativen zum Pringles-Deckel eingefallen, dass ich auf dem Schreibtisch noch eine Dose von Kartoffelchips stehen habe. Diese ist von Rusti-Chips. Der Inhalt mag zwar unterschiedlich sein, jedoch hat jede Packung den gleichen milchigen Deckel. Käuflich zu erwerben ist dieses Kartoffelgebäck bei jedem Lidl in eurer Nähe. Anbei ein Bild zur weiteren Verwendung. Wie wäre es, wenn ihr die 250. Folge 2 Stunden lang macht, Zwinker? Ansonsten macht weiter so, 321 Happy Shooting. Gruß aus dem schönsten Bundesland Deutschlands, Schleswig-Holstein von Markus. Ja, sehr schön. Also, Rusti-Chips. Mag das mal jemand testen, ob die auch farbneutral genug sind? Geht doch mal in den Lidl eures Vertrauens und
traut euch.
Haut euch mal eine Packung Rusti-Chips rein und guckt mal.
Erklär mal kurz, wie das mit dem Deckel funktioniert, mit dem Weißabgleich. Das werden wir auch häufiger gefragt, weil es toll, dann hast du einen Deckel, aber was machst du denn jetzt?
Ja, also du kannst Kamera-Handbuch rausholen und erstmal nach Custom White Balance oder manuellem Weißabgleich suchen. Da gibt's eine Funktion. Da könnt ihr bei Canon könnt ihr ein Foto von einer neutralen Fläche machen, also eine Graukarte oder auch ein weißes Blatt Papier geht meistens ganz gut. Und könnt dann sagen, so Kamera, das ist jetzt deine Basis für den Weißabgleich. Also benutzt das für Custom White Balance und dann sind Bilder in dieser Lichtsituation neutral. Und bei Nikon geht das auch, das ist noch ein bisschen anders. Schaut mal ins Handbuch, da ist das ganz genau erklärt. Ja, oder ihr nehmt eben so einen Pringles-Deckel oder die 100 Euro teure Variante mit dem Namen, den ich jetzt nicht nenne. Also es gibt da schon durchaus viele recht gleichwertige Dinge, die zum gleichen Ergebnis führen. Und da macht ihr es so, dass ihr nicht jetzt irgendwie eine reflektierende Fläche habt, wie zum Beispiel eine Graukarte, von der die Lichtquelle reflektiert, sondern ihr stellt euch dahin, wo euer Subjekt ist, also das, was ihr fotografieren wollt, dreht die Kamera in Richtung der Lichtquelle, haltet vorne diesen in Anführungszeichen Objektivdeckel davor, also diesen Chipsdeckel oder Pringlesdeckel, und macht dieses Basisbild für den Weißabgleich eben jetzt davon, also schön unscharf, einfach nur so diesen Milchglasdeckel quasi, und sagt dann der Kamera, das ist die Basis für deinen Weißabgleich, und die Ergebnisse sind auch sehr gut. Es funktioniert genauso wie das Fotografieren einer Graukarte, nur eben, dass man die Kamera in die andere Richtung hält.
Ja, sehr schön.
So,
ich habe hier noch einen Nachtrag, weil ich gerade gesagt habe, wo so schön zu sehen ist, wie diese Testfotos gemacht werden und welche Auflösung da die Objektive dann liefern und wie scharf sie sind, bla bla bla. Der Fai hat es hier geschrieben, das war die Seite, die mir nicht einfiel, das ist Photozone, also www.photo, also Foto und dann Zone, zone.de. Aber auch da muss man sich immer wieder vor Augen halten, das wurde dann mit einem Objektiv gemacht, und ob das Objektiv, was daneben im Regal gestanden hätte, schärfer oder weniger scharf ist, weiß man immer nicht.
Das weiß man nicht. Ich habe jetzt auch irgendwo gehört, dass dass bei Objektiven, die, also ich sag mal bei den hochwertigeren, die so komplett von Hand gedengelt werden, dass da durchaus unter die einzelnen Linsen, die da drin sind, noch so kleine Unterlegscheiben kommen, die auch irgendwie x verschiedene Höhen haben können, damit das also dann im Zehntel oder 50. Millimeter Bereich, was weiß ich, dann auch noch hier so in der Höhe korrigiert wird, damit das Objektiv die volle Schärfe erreicht. Das heißt, das ist wirklich ein Prozess, der eine ganze Menge an Schritten erfolgt, und an allen diesen Ecken kann irgendwo was leicht anders sein und sich vielleicht deshalb dann auf die Gesamtschärfe des Objektivs auswirken. Also da ist viel Handarbeit noch drin.
Jo, vielleicht arbeitet ja mal jemand von euch in so einer Fabrikation, wo Objektive hergestellt werden oder optische Dinge, und lädt uns mal ein. Dann machen wir mal eine Sendung vor Ort. Genau. Hätte ich mal richtig Bock zu.
Boris.
Chris.
Wir haben den ersten Advent hinter uns.
Ach, ist das nicht herrlich?
Es geht auf Weihnachten
zu. Es weihnachtet.
Die Düfte.
Das Gebäck wird süßer, der Bauch wird dicker.
Genau, da geht noch was. Ja, und der Thomas hat uns... das muss ich haben. Das muss ich einfach haben. Der Thomas hat uns, also noch ein Thomas, ich weiß es nicht welcher, aber heute ist ja die Thomas-Sendung, heute ist ja, gibt es ja Thomas zum Abwinken. Ja, der hat uns ein kleines Mädchen geschickt mit einem kleinen Linkchen. Hallo Boris, hallo Chris, für den Fotoenthusiasten und Liebhaber analoger Kameras gäbe es noch ein tolles Produkt für die Vorweihnachtszeit. Ja, und das geht dann, der Link geht dann zum Camera Cookie Cutter. Das ist ein Ausstecherförmchen für Kameras. Also für Gebäck in Kameraform.
Kamerakekse.
So. Und zwar also nicht nur jetzt außen irgendwie der Umriss, sondern da ist dann auch noch so ein Stempel dabei, wo man dann noch so die Kontur von Blitz und Objektiv und so drauf stempelt. Und
ja, damit man auch so quasi nach Malen, nach Zahlen hinterher das schön verzieren kann.
Richtig, Zuckerguss. Und da sind dann so süße Bildchen dabei, also mit Schokolade angemalt, genau, so bunt und ist das geil.
Da also kann man, da könnte man wieder stundenlang basteln, ne? Du brauchst wahrscheinlich irgendwie 20 Minuten für einen Keks zum Basteln und haps ist er weg.
Ja, und aber es ist schön. Also Moni und ich werden ja wieder unsere aus Glas geblasenen Kodak Brownies an den Baum hängen, von denen wir da irgendwie 10-11 Stück haben. Und hier kriegt man tatsächlich, also das ist in den USA, ich weiß nicht, ob man es hier auch kriegt, aber kostet 17,95. Ich habe nicht mal eine Ahnung, ob die nach Deutschland schicken, aber kriegst dann auch drei Kamera-Cookie-Cutters, einen Spiegelreflex-Cookie-Cutter, einen Twin Lens Reflex, also diese alten mit zwei Augenkameras und ein Rangefinder, so ein Messsucher Cookie Cutter. Das sind also drei verschiedene Kameratypen, die hier vertreten sind. Camera Cookie Cutter. Ist das geil. Also sollte irgendjemand Bock haben, eine Sammelbestellung zu machen, ich bestelle eins mit.
Ach. Ja, hier, ich auch übrigens.
Gut. Ja, Thomas, danke schön. Das ist klasse. Wir haben jetzt noch eine neue Aufgabe zu vergeben. Boris, hast du dir was überlegt?
Ja, wir haben mir gedacht, dass wir irgendwas so in Richtung Weihnachtszeit auch machen sollten, oder?
Irgendwas, was Weihnachtliches, vielleicht was Keksliches?
Keks hatten wir schon.
Leute im Chat, macht doch mal, gebt doch mal laut, sagt doch mal, was... ja, nee, Thomas ist kein Thema für dich. Mach mal ein Thomas-Foto, ne? Nee, neue Fotoaufgabe. Also, was Weihnachtliches vielleicht? Nein, nicht heiß, Thomas. Nein. Das ist doof. Das ist echt
also
doof.
Also, Keks hatten wir schon mal. Gebäck könnte man nehmen.
Gebäck. Ja. Keks.
Keks hatten wir schon.
Waffel
ist eigentlich auch nicht schlecht, ne?
Weihnachtsgebäck.
Waffel hatten wir auch noch nicht. Waffel finde ich gut. Das ist auch nicht eindeutig.
Ist einfallslos. Ja, super. Weihnachtsbaum, Weihnachtsthomas.
Ich habe mich für Waffel entschieden.
Du hast dich für Waffel entschieden?
Ja. Ich möchte Waffel haben.
Schreib's mal da rein. Gut.
Schreib's da rein.
Waffel, an welcher du einen hast. Ne?
Zum Beispiel.
Weil du hast ja einen an der Waffel.
Ja. Muss, sonst wäre ich gar nicht fähig, diese Show hier aufzunehmen.
Pass mal auf, dass wir da nicht mit den deutschen Waffelgesetzen
ja. Schöner, matter Waffellack. Die Aufgabe, Waffel, macht ein Foto, und zwar ein neues Foto, und jeder auch nur ein Foto, stellt es bei Flickr rein, fügt es der Gruppe Happy Shooting zu und gibt ihm den Tag HS Waffel. Die Aufgabe läuft von Donnerstag, der 1. Dezember bis zum 15. ist das dann, bis zum 15. Dezember.
Hast du einen Waffelschein?
Das weiß ich noch nicht. Ich gucke gleich mal nach. Neue Aufgabe hier. Guck, ich muss das nochmal alles reinschreiben. Was habe ich gesagt? Läuft vom 1.12.
Was weiß ich? Du bist der Kalendermann.
Mann.
Ja.
1. bis 15.
Wird jetzt über Waffelexporte geredet und so?
Jupp.
Waffelschiebereien.
1. bis 15.
Vorsichtig hier.
12. HS Waffel. So soll es aussehen. Genau. Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder was Schönes.
Fall möchte wissen, warum Waffeln eigentlich weihnachtlich sind. Ob Waffeln kann man.
Weil das so ist. Bist schon mal über den Weihnachtsmarkt gegangen?
Ja, Waffeln überall.
Alles voll mit Waffeln.
Glühwaffeln, Waffelsterne.
Waffeleisen.
Waffeleisen auf dem Weihnachtsmarkt, genau. Auch Eisenwaffeln, ne?
Ja.
Ja.
Waffel machst du denn da?
Dienstwaffeln.
Dienstwaffeln, genau.
Ja.
Feine Waffeln, grobe Waffeln, dunkle Waffeln, große Waffeln, kleine Waffeln.
Mein Gott, genug gewaffelt.
Hauptsache Waffeln. Wir wollen Waffeln.
Wir wollen Waffeln. Ja. Gut, ich glaube,
so viel zu Waffeln. Ich glaube, wir sind auch durch. Dann haben wir hier noch ein Geräuschrätsel aufzulösen.
Jo.
Das war keine Waffelkunde, sondern das war ein Geräuschrätsel von Marco. Mal wieder.
Aus Karlsruhe.
Und der schreibt, hallo ihr beiden, vielen Dank für die vielen interessanten und lehrreichen Stunden. Anbei möchte ich zwei Geräuschrätsel einschicken, damit ich auch mal was zur Sendung beitragen kann. Das erste hatten wir neulich schon mal gehört. Hier ist also das zweite. Geräuschrätsel 2 ist mit der Leica M6, Baujahr 90. Zwei Aufnahmen mit einer 250. Sekunde waren das. Grüße aus Karlsruhe, Marco. Tja, eine schöne Leica M6. Schnuckeliges Teil.
Tja.
Ich kenne ja jemanden, der hat, glaube ich, alle Leicas.
Ich kenne einen, der hat alle Leicas. Der war mit mir auf dem Everest-Track vor ein paar Jahren und der hat für Leica mal gearbeitet. Ein Kanadier, der für Leica gearbeitet hat. Und der... So quasi jeder hat auch so die irgendwelche zwischendrin, so irgendwelche Gold Editions und solche Geschichten. Also
nee, ich kenne ja so einen ganz normalen Kunden. So einen ganz normalen Kunden kenne ich, der von analog bis jetzt irgendwie auch zur digitalen. Was ich gar nicht, weil schon die neue M9 hat.
Ich freue mich trotzdem über die Olympus XA, weil die ist ganz toll und esse dazu eine Waffel und freue mich, Sendungstitel wird, glaube ich, Waffel. Der Chat hat sich schon entschieden.
Was?
Der Chat hat sich schon entschieden. Wir fragen ja immer nach der Sendung im Chat nach, was für einen Titel wir nehmen sollen.
Achso, hat er schon gesagt?
Gleich hier Waffeln.
Irgendwas mit Waffeln. Irgendwas mit Waffeln.
Ja, dann mach mal schön Fotos von Waffeln.
Und dann nennen wir die Sendung doch Waffeln niederlegen.
Die Waffeln. Ja, aber mal schauen. Vielleicht nur Dienstwaffeln.
Oder Dienstwaffeln. Dienstwaffeln ist auch gut.
Alles klar. Dann wünschen wir euch was. Habt noch viel Spaß. Und bis nächste Woche. 250. Sendung. Nicht vergessen. 20 Uhr am kommenden Dienstag, den 6. Dezember.
Soll ich mal gerade gucken, ob ich nächste Woche Dienstag überhaupt Zeit habe?
Das wäre natürlich jetzt dumm, wenn wir es hier so groß ankündigen.
Nächste Woche Dienstag. Nikolaus. Nee, passt.
Nikolausi, Osterhasi, Waffel und Happy Shooting um 20 Uhr live auf happyshooting.de/live. Alles klar, bis dahin.
So, alle gut. Zusammen. 3, 2, 1. Happy Shooting. Waffeln.
Shooting.
Okay. Waffeln.
Link wolltest du noch?
Ja, für die Flächenleuchter einfach nur. Fürs Protokoll.
Hast ja Ansprüche.
Wie mir nicht, aber sonst vergisst du das dann wieder bei den Shownotes.
Hey.
Hey.
Komm, mal hier nix. Vorsicht, ne?
Ich weiß, wo dein Haus wohnt.
Pass uns auf, junger Mann.
Boah, dann ist der... Junger Mann? Welcher junge Mann?
Ja, so kindisch, wie du dich benimmst.
Gelächter. Schallend.
Wollen wir anfangen? Ach, weißt du übrigens, warum wir heute so früh aufhören müssen?
Nee.
Oder rechtzeitig aufhören müssen?
Wegen dir.
Weil ich nachher noch, bin ich vorhin gefragt worden, ob ich nachher noch kurz so als Gast bei Bits und so da sein darf.
Ach, will. Ja.
Da geht's um CS6 und Upgrade Policy und Adobe und so. Wo ich mich ja so herrlich drüber aufgeregt habe.
Ja, wo du dich drüber echauffiert hast.
Ja, zu Recht.
Also dicke Ader und so.
Und dicken Hals.
Mindestens. So, dann bist du also, gehst also fremd.
Ja, nur ab und zu. Hm. Ich nur so als Spezial, weil Thema passt. Keine Sorge, Boris. Keine Angst, Boris. Ich lass dich nicht allein.
Ja, ja. Wenn du zu spät wieder nach Hause kommst, musst du auf dem Sofa schlafen. Das sag ich dir jetzt schon.
Wie? Mein Sofa? Was hast du mit meinem Sofa zu tun?
Ja, auf der Podcast-Couch. Auf der Pod-Couch kannst du dann pennen. Waffel ist so das denn?
So ein blödes Gewaffel.
Ja. Ah. Hunde waffeln auch manchmal einfach so vor sich hin. Waffeln?
Jo.
Waff.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.